Heute mit unserem legendären Stammgast, dem Unternehmer, Investor, Digitalexperten Sven Schmidt.
Also zum einen, es ist ja den GAFA plus Microsoft, jetzt sagt man jetzt GAFAM, ist ja auch immer vorgeworfen worden, dass die alle Mitarbeiter aufgesogen hätten und dass dann das Talent für die anderen Firmen gar nicht verfügbar war. Und es ist schon immer die Frage, volkswirtschaftlich, ob es gut ist, wenn 4, 5 große Tech-Firmen das gesamte Talent auf sich bündeln. Ja? Ich glaube, es ist nicht gut. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesViewer hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesViewer erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesViewer und SalesViewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmenklarnamen von SalesViewer entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden mit SalesViewer nicht nur als Kunde, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, setzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie StepStone, Avato Systems, Sport5, Talon One oder die Vodafone-Tochter Grandcentrix bereits auf SalesViewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. SalesViewer ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich 3 Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Personen dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. salesviewer.com/OMR. Zurück zum Podcast. Sollte es hier jemanden geben, der diesen Podcast wirklich seit der allerersten Folge schon kennt, dann würde sie oder er schon aus dieser Zeit Sven kennen. Der war nämlich 2015 schon in der allerersten Folge dabei und jetzt 8 Jahre später immer noch, alle paar Wochen kommt er und kommentiert die Digitalwelt aus den Augen eines Unternehmers, eines Investors, eines Digitalexperten. Allen 3 Rollen genügt er sicherlich auf sehr, sehr anspruchsvolle Art. In dieser Form ist er das, glaube ich, kann man so sagen, in Deutschland ein Unikat, hat sehr kontroverse Meinungen. Dazu ist er in den letzten Jahren ja auch über den OMR-Podcast deutlich hinaus ein bekannter Name geworden, tritt in verschiedensten Formaten auf, bis hin zum Doppelpass bei Sport1 im Fernsehen. Jetzt aber erstmal die Update-Folge mit ihm, die allerdings anfängt mit den ersten 20, 30 Minuten, wo er mir Fragen gestellt hat zum OMR-Festival. Was ist bei uns neu? Und dann seine neugierigen Fragen zu uns. Neugier ist ja in dem Fall keine schlechte Tugend. Ich bin selber sehr stolz darauf, neugierig zu sein. Am Ende war ich dann auch und habe ihm Fragen gestellt zu den aktuellen Vorkommnissen rund um die Silicon Valley Bank und andere Banken, aber auch das ganze Thema AI haben wir noch gar nicht so richtig besprochen. Wie sieht er das? Ist es eigentlich für unsere Welt positiv oder negativ? Dann die ganze Welle der Entlassungen, warum er glaubt, dass Entlassungen am Ende volkswirtschaftlich sogar aktuell einen Nutzen haben. Und zum Schluss, wie sollte es anders sein, wie immer mit Sven, ein Update zu seinem Unternehmen Maschinensucher in Essen. Natürlich sucht er trotz allem weiterhin Personal, wer wäre überrascht. Und vor allen Dingen hat er eine neue Sportpartnerschaft geschlossen. Auf geht's! Erstmal moin Sven.
Moin Philipp, vielen Dank.
Du warst auch überrascht gestern, als die Nachricht kam, dass der Herr Nagelsmann nicht mehr da ist, bei Bayern zumindest.
Absolut. Und ich habe dich direkt über WhatsApp kontaktiert und gefragt, Philipp, du kennst Oliver Kahn, du kennst Uli Hoeneß, du kennst Herrn Hoeneß Junior. Ich glaube, die Bayern werden Partner vom OMR-Festival. Da dachte ich, du hast die Insights für mich.
Also ich kenne diese Menschen, aber wirklich sehr lose. Und ich bin natürlich überhaupt da nicht nah dran, sondern habe das auch in der Bildzeitung dann gelesen. Die ganze Startseite war ja voll. Große Nachrichten. Fandest du es denn richtig und vernünftig?
Ja, ich glaube, ich war überrascht, du warst überrascht. Immer wenn man so überrascht ist, dann fragt man sich schon, ist es zumindest, hat man es zu dem Zeitpunkt nicht erwartet? Ja, es stehen ja jetzt irgendwie für die Bayern gegen Dortmund potenziell das Spiel, was die Meisterschaft entscheidet, steht an. Dann Viertelfinale gegen Manchester City. auch ein dickes Brett. Ja, also der Haaland kommt wieder zurück nach Deutschland und stellt da sicherlich eine Gefahr für die Bayern-Abwehr dar. Also daher, ich glaube, falls du mit Herrn Kahn noch mal einen Podcast machen solltest, ich glaube, ex post sind wir dann alle schlauer. Nämlich, wenn wir wissen, wie der Herr Tuchel und das Team die Herausforderungen BVB und City gemeistert haben.
Also wir drücken vor allem den Bayern die Daumen. Das sage ich jetzt nicht als langjähriger Bayern-Fan. Ich bin ja aus dem Ruhrgebiet, also Schalke-Fan aufgewachsen. Aber ich bin sehr stolz. Ich habe ja diese Bayern-Chefs alle mal treffen dürfen. Aber jetzt gibt es auch eine Partnerschaft, irgendwie Bayern und wir machen gemeinsam ein paar Sachen beim OMR-Festival und da bin ich ganz happy drüber und deswegen natürlich noch mehr jetzt ist der Patriotismus da und die Hoffnung, dass Bayern zumindest in den nächsten Wochen City schlägt und Dortmund schlägt, das ist ja auch für Schalke jetzt nicht so problematisch. Also wäre ganz gut, aber erstmal liegen jetzt hier meine OMR-Interessen im Vordergrund.
Ja, ich glaube, dass Bayern den BVB schlägt und der BVB nicht Meister wird, ist ja, glaube ich, sogar im Schalker Interesse.
Ich versuche ja neutral zu sein. Auch beim BVB gibt es mittlerweile einige Menschen, die ich habe kennenlernen können oder die da echt einen super Job machen. Ich versuche da jetzt sehr, sehr neutral zu sein.
Okay. Aber jetzt muss ich aus Neugierde ja fragen, also jetzt hier für die Hörer. Wir haben vor einem Jahr einen Podcast gemacht, da haben wir gesagt, Mensch, ich darf den besten Podcast-Frager der Nation selbst befragen. Ist dem Philipp ja immer so ein bisschen unangenehm, wenn er selbst befragt wird. Aber jetzt, wo das OMR-Festival in 6-7 Wochen Anfang Mai wieder ansteht, haben wir gesagt, wiederhol nochmal die Folge vom letzten Jahr und ich darf so ein bisschen bohren nach Umsatzzahlen und Co. Ich fange mal direkt an. Ich leg mal sozusagen die Finger in die etwaig offene Wunde. Letztes Jahr das OMR-Festival, ja. In Hamburg hat man irgendwie gesagt, gibt den G20-Gipfel, den Kirchentag und das OMR-Festival. so voll war's. Und jetzt ist ja, es gab ja sozusagen die goldenen Jahre in der deutschen Tech-Szene. Es gab sehr viel Venture Capital. Es gab, sage ich mal, das kostenlose Geld, also das Geld, wo kaum Zinsen für gezahlt werden mussten. Das hat ja alles die Tech-Szene. Das war ja ein mega Rückenwind. Und jetzt ist ja in den letzten 10-11 Monaten gibt es ja auch schon ein bisschen Gegenwind. Und da muss ich jetzt mal fragen, da ihr macht natürlich nicht nur Tech, aber auch Tech, merkt ihr das?
Ja, also wir merken das natürlich, auch muss man ganz klar sagen, OMR lebt da auch nicht in der Blase, ist da nicht isoliert von der Wirtschaft, natürlich nicht. Dennoch ist es Gott sei Dank so, dass wir ja durchaus Kunden haben, die auf Wartelisten sind oder die bei uns schon seit längerem dazukommen wollen und dass wir einfach trotz dieser Situation wachsen können und dass einfach das Interesse da ist und unsere Flächen ja auch ohnehin limitiert sind. Also ja, bin ich sehr dankbar, aber die Situation ist so, dass wir das spüren, aber trotzdem wachsen können.
Ja, ist ja top. Limitiert, du sprichst es an. Ich glaube, ihr hattet letztes Mal zum ersten Mal die gesamte Hamburger Messe. Mhm. Und eine der Herausforderungen war, glaube ich, die beiden Messeteile sind verbunden über so ein, wie nennt man das, Walkway, wie so eine, ja.
Skywalk, ja, so eine, ja, über die Straße.
Skywalk, oder? Walkway, ja, über die Straße hinweg. Und das war, ja, also jetzt, ich habe ja mit vielen Leuten auch geredet, frage ich mal neugierig, wie hast du das OMR-Festival empfunden? Dann haben die gesagt, super Inhalte, super Stimmung, super Partys. Aber manche haben auch gesagt, war schon arg voll und haben dann gesagt, wieso bei so einem Open-Air-Konzert im Stehplatzbereich. Und da habt ihr dieses Mal eine Lösung für gefunden jetzt, oder?
Ja, in der Tat sind wir da lange Wege gegangen, auch mit der Stadt viel gesprochen. Und jetzt wird es so sein, dass wir die Straße, die beiden Messeseiten trennt, sperren dürfen. Ja, ist ein Riesenprojekt. Halbes Jahr Arbeit drumherum, auch ein Investment für ungefähr signifikante sechsstellige Summe. Müssen Terrorsperren aufgebaut werden und sowas alles. Aber dann dürfen halt die Menschen ebenerdig zwischen den beiden Messeseiten hin und her laufen. Dadurch wird dieses Nadelöhr entlastet und wir denken, dass das Publikum sich dann viel besser verteilt. Also das heißt, wir können mit einer ähnlichen Personenzahl arbeiten, aber unter anderen Sicherheitssituationen und unter anderer sozusagen Platzaufteilung. Das ist schon super.
Und ähnliche Personenzahl, das heißt wieder so über 70.000 Leute, korrekt?
Ja, also irgendwas 70.000, 75.000 werden es wahrscheinlich werden, ja. Genau.
Und jetzt, du weißt ja, du fragst ja immer Hörer, wie viel Umsatz machst du, wie viel Geld verdienst du? Wenn ich jetzt sage, 70.000 mal 390 Euro, so viel kostet ja ein Ticket, dann bin ich ungefähr bei 28 Millionen, oder?
Ja, also mathematisch richtig, leider bei uns wirtschaftlich nicht korrekt, denn wir geben ja auch ganz viele Tickets über unsere Aussteller sozusagen in den Markt, also auch jemand, der noch kein Ticket gekauft hat oder vielleicht irgendwie kein Ticket sich leisten möchte, fragt gerne bei Aussteller nach, da gibt es ganz viele Aussteller, die Tickets haben. Es ist auch so, dass wir über 10.000 Tickets schon im Herbst weggegeben haben zu 80 Euro, einfach um weiterhin alle dabei zu haben, die Interesse haben und die sich in den letzten Jahren daran gewöhnt haben, dass wir ein 50-Euro-Ticket hatten. Also mir ist da ganz wichtig, einfach zu sagen, wir sind weiter super accessible. Ich glaube auch, dass wir ganz offensichtlich ja nicht die maximale Zahlungsbereitschaft abgreifen. Ich kann dir verraten, du weißt ja, habe ich dir schon ein paar Mal privat erzählt, dass wir im letzten Jahr zu dem 500-Euro-Ticketpreis über 10.000 Tickets verkauft haben. Also Zahlungsbereitschaft hätte es noch viel höhere scheinbar gegeben. Die wollen wir gar nicht abfragen, obwohl man das wahrscheinlich mit gutem Yield-Management machen würde. Machen wir nicht, sondern wir wollen irgendwie eine vernünftige Mischung haben. Wir wollen aber auch dafür einen Ticketpreis nur haben, damit wir nicht innerhalb des Geländes dann irgendwie Zugangsberechtigung prüfen muss, gucken müssen, wer darf wo rein. Wir halten das für die beste Lösung. Das gibt auch von Musikfestivals, von anderen Großevents, Web Summit und Ähnlichem gelernt. Und wir versuchen es mal so.
Aber jetzt muss ich mir eine kritische Rückfrage gönnen, Philipp. Ihr habt ja wieder Top-Speaker. Ich glaube, ich bin ja großer Tennis-Fan. Also daher Serena Williams natürlich für mich ein großes Thema. Und jetzt habt ihr da irgendwie 70.000 Tickets, teilweise, wie gesagt, du hast es ja gesagt, sehr, 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 sehr fair bepreist. Ja, 80 Euro, ich hatte dir gesagt, mach doch nur 50% Rabatt. Also, liebe Hörer, ihr könnt mich treten und den Philipp solltet ihr auf den Händen tragen. Aber jetzt 70.000 plus Tickets und wie viel fasst die große Konferenzbühne, Philipp? 10, 12.000?
Naja, noch nicht mal, aber so in die Richtung. Aber wir werden auf jeden Fall nicht die ganze Nachfrage jetzt vielleicht bei einigen Highlight-Speakern befriedigen können. Ich habe auch auf meiner Liste stehen, am zweiten Tag neben Serena Williams, ein gewisser Sven Schmidt wird da noch eine Keynote halten. Also auch da, glaube ich, wird das Interesse hoffentlich größer sein als das Fassungsvermögen der jeweiligen Messehalle. Aber das ist dann halt so. Man kennt das ja von anderen Events. Das geht dann nach Capacity. Wir glauben auch sehr stark, dass ganz viele unserer Besucher jetzt nicht unbedingt nur wegen Serena kommen, auch vielleicht nicht nur wegen Sven oder anderen Stars, wir können da ein paar Namen erwähnen, sondern natürlich, um da Geschäfte zu machen und da irgendwie ihr Business voranzutreiben. Dazu musst du nicht unbedingt diesen Vortrag hören.
Ja, also wie gesagt, liebe Hörer, also ich und der Philipp kennen uns ja auch sehr gut privat und wir besprechen das ja auch oftmals dann irgendwie sozusagen bei einer Cola Light oder bei einer Coke Zero. Und
Red Bull
ist der Sponsor. Oh, sorry. Beim Red Bull Zero, ja. Weil wenn ich zwei Red Bull Zero trinke, ja, vor dem Auftritt, dann hüpfe ich da auf der Bühne rum, ja. Und das in roter Hose, das kommt, glaube ich, nicht gut. Nee, ich habe ja immer die Frage gestellt, ja, macht man da eher ein Yield-Management, macht man da verschiedene Produkte und ihr habt euch jetzt halt entschieden, sozusagen für ein Preis für fast alle Bühnen mit Ausnahme von Finance Forward. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, ja, wie gut das funktioniert. Ich glaube natürlich schon, dass große Namen wie Serena Williams oder letztes Jahr Quentin Tarantino, dass die natürlich schon dazu führen, dass viele Leute die dann auch live sehen wollen. Und ich glaube, dass da natürlich ein Einlassmanagement schon relevant ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Ich glaube, ihr kennt ja auch die Wacken-Kollegen sehr gut und da wird es, glaube ich, irgendwie teilweise ähnlich gehandhabt auf solchen Musikfestivals.
Auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe jetzt ja irgendwie vor ein paar Wochen mich länger unterhalten mit dem Paddy Cosgrave, der das Web Summit macht. Wir waren auf einer Wanderung gemeinsam. Sagen wir mal, die machen viele Dinge anders als wir, aber das machen sie ähnlich. Und ist uns auch beiden am Ende keine andere Lösung eingefallen, wie man das sonst machen kann. Ne? Wenn man das Einzige, was wirklich hilft, ist halt sehr viele super spannende Gäste zum Teil auch zeitgleich oder nebeneinander auch in verschiedensten Hallen zu haben, sodass sich das ohnehin entzerrt und man sich irgendwie einfach auswählen kann. Wenn man sagt, okay, Serena hat jetzt vielleicht nicht geklappt, dann gehe ich halt zu einer anderen Bühne und erlebe halt im Zweifel dich oder Pip oder DAX-Vorstände oder irgendwie Mega-Influencer oder was auch immer wir da so alles an Gästen haben.
Ja. Was ja dieses Jahr auch neu ist, dass die Konferenzbühne, die ja bisher immer nur einen Tag war, den du moderiert hast, dieses Jahr zwei Tage bespielt wird. Den ersten Tag sozusagen, wahrscheinlich machst du nicht, um deine Stimme zu schonen. Und die macht sozusagen Philipp Westermeier in ein bisschen jünger, Kai Pflaume.
Ja, fitter vor allen Dingen. Körperlich auf jeden Fall jünger, muss man sagen.
Ja, körperlich auf jeden Fall jünger, ja. Nicht Mensch, sondern Maschine. Das ist, glaube ich, der einzige deiner Gäste, der dich irgendwie bei diesen Klimmzügen schlägt, ja. Und das heißt, wie habt ihr da die Gäste verteilt? Also wer kommt da sozusagen am ersten Tag auf die Hauptbühne? Wer kommt am zweiten Tag auf die Hauptbühne?
Also das ist natürlich auch teilweise gar nicht unsere Entscheidung, sondern das ist auch die Terminkalender der Damen und Herren, die wir da gewinnen konnten. Aber bei Kai passend natürlich Pamela Reif. Ich glaube, die Dame ist dann vielleicht noch einen Touch fitter als Kai. Aber halt auch irgendwie der Herr Seewing von der Deutschen Bank ist bei Kai dabei. Wie gesagt, Serena Williams ist bei mir dabei. Pip wird am ersten Tag auftreten, ne, ein anderer Stammgast hier, den du, glaube ich, auch schätzt. Du bist am zweiten Tag gleichzeitig der Christian Klein von SAP, der Daniel Grieder von Hugo Boss, aber auch so Leute, ich weiß gar nicht, ob du die kennst hier, der Ronny Fieck aus dem Fashion-Bereich oder der Shepard Ferry, der Street Artist, die sind alle am zweiten Tag. Also ich glaube, das Programm ist komplett stabil auf einem Niveau. Da fällt nichts raus. Beide Tage sind exzellent besetzt. Naomi Klein finde ich total spannend. Ist auch noch bei mir. Also das wird gut und mal gucken. Auf Dauer ist es aber dennoch mein Ziel, vielleicht noch mehr auch andere Gesichter zu gewinnen für OMR, so wie den Kai. Vielleicht auch in Zukunft noch andere Menschen, die da moderieren können. Da sind wir ein paar Ideen dran.
Du weißt ja, also Mode und Musik sind ja meine Kernkompetenzen. Ich muss ja sagen, du hast ihn ja gerade erwähnt, Pip Glöckner. Du hast mich ja mal gefragt, privat, wen würde ich mir jetzt auf der Bühne wünschen? Und da habe ich ja zu dir gesagt, also ist ja jetzt sozusagen lange in der Mache und der Hype erinnert mich so ein bisschen so an diese, wenn du so einen Boxkampf organisierst, dann müssen sich ja auch die Kontrahenten vorher so ein bisschen beschimpfen und so ein bisschen behaken und der eine muss sagen, ich will nicht, dann sagt der andere, ich möchte aber 60% haben, der sagt, ich möchte aber dir nur 30% geben von der Börse und dann redet man darüber, wo findet der Boxkampf statt und das Ganze baut sich so über 1-2 Jahre auf und so erinnert mich so ein bisschen diese Diskussion Pip Glöckner versus Frank Thiel und du kennst ja beide sehr gut und beide ja auch öfter im OMR-Podcast und ich glaube tatsächlich, dass das Top-Content für die Hauptbühne wäre und daher jetzt hier meine Frage an dich, klappt es dieses Jahr, Philipp? Also du als Box-Promoter bekommst du es hin?
Also es wäre auch mein Wunsch und ich spreche regelmäßig mit beiden mal wieder dazu. Aber ich habe es noch nicht zusammen. Ich glaube, der letzte Status ist, dass der Frank sagt, also der Pip sagt, glaube ich, er würde es machen. Frank sagt, er würde es machen, wenn er mal ein paar Wochen lang auf Twitter zumindest nicht veräppelt würde von Pip für irgendwas. Ich glaube, da konnte sich Pip noch nicht durchringen. Also es ist ein ongoing Thema. Eines Tages wird es klappen. Mal gucken.
Und ansonsten wird es mich ja gefragt, wer meine Top 3 wären, die ich da gerne auf der Bühne sehen würde. Und dann habe ich ja noch gesagt, gab ja jetzt auch im Manager-Magazin im letzten die Titelstory zu Axel Springer und Matthias Döpfner. Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende, sicherlich einer der Vordenker im Bereich digitale Medien. Und natürlich auch jetzt spannend, was mit Axel Springer passiert. Wird StepStone separat an die Börse gebracht? Was ist mit den US-Medien? Werden die vielleicht auch nochmal separat an die Börse gebracht? Also durchaus auch inhaltlich extrem spannende Fragestellungen, auch was die Zukunft dann von Bild und Welt angeht. Ist das dann die nationalen Medien, werden die dann alleine weitergeführt? Und da wäre ich natürlich gerne Mäuschen, wenn du da mit dem Matthias Döpfner so ein Kamingespräch führen würdest. Und du kennst ihn ja gut, er war bei dir schon mal im Podcast, ihr habt auch schon mal gemeinsam den Podcast gemacht. Also da kann ich mich darauf freuen.
Also auch das habe ich natürlich auch im Kopf und eine Einladung ausgesprochen, aber hab da jetzt leider kein bislang positives Feedback, sondern meine Wahrnehmung ist, da ist gerade bei Springer, Stichwort jetzt auch Veränderungen in der Chefredaktion bei der Bild-Zeitung und viele andere Themen, so viel Dynamik, dass man sich da langfristig nicht festlegen wollte. Mal gucken, vielleicht ergibt sich das noch. Aber also ich gebe dir vollkommen recht, das wäre eigentlich top interessant zu hören. Aber ja, ich kann nicht mehr tun, als eine Einladung aussprechen. Mal gucken.
Ja, und alle guten Dinge sind ja drei. Vor kurzem hat das Handelsblatt ja auf dem Titel gehabt, ein Interview mit Peter Thiel, dem deutschstämmigen US-Tech-Entrepreneur, Tech-Investor, teilweise auch politisch in den USA aktiv. Und ich glaube, der Redakteur vom Handelsblatt ist dafür nach Miami geflogen und hat Peter Thiel dort in seinem Haus interviewt. Und ich glaube, egal wie man jetzt Peter Thiel beurteilt, ich glaube, er gibt immer wieder spannende Anstöße zum Denken, gibt neue Perspektiven und spannende Inhalte. Man kann sich daran reiben, aber ich glaube, man will ja auch eigentlich nicht auf ein Event gehen und nur sozusagen das hören, was man eh denkt. Und ich glaube, Peter Thiel ist jemand, der eine Audienz sozusagen zumindest aufwecken kann, egal wie kritisch man ihn sieht. Und deshalb habe ich mir als Dritten dann von dir gewünscht, neben Pip versus Frank, Matthias Döpfner, war mein dritter Wunsch an dich, Peter Thiel auf der Hauptbühne.
Ja, also auch da stimme ich dir zu. Der Kollege spricht ja auch, glaube ich, Deutsch, was natürlich noch ein bisschen eine Nähe herstellt, die auch das nochmal alleine spannend macht. Auch das würde ich gerne machen. Als das Handelsblatt-Interview rauskam, eigentlich, ich glaube, es ging mir noch nie so, dass ich irgendwie so neidisch bin auf irgendwas. Aber da dachte ich mir, Mensch, das Interview hätte ich auch gerne geführt. Oder dass die Chance, da ein Gespräch zu führen, hätte ich auch gerne gehabt. Mal gucken, ob sich das ergibt. Auch da natürlich haben wir dann einen Kontakt und sein Assistent ist ja auch sozusagen deutschsprachig. Wer die Medien aufmerksam verfolgt, weiß, kein Unbekannter. Also mal gucken. Aber das sind da so Menschen, die sich das sehr genau wahrscheinlich überlegen oder auch 1000 Themen auf der Agenda haben. Es gibt ja auch, muss ja auch Sachen geben, an denen wir noch ein paar Jahre arbeiten können. Also wenn ich jetzt schon alle Ziele erreicht hätte, wäre es doch langweilig.
Okay, also das heißt im Endeffekt 2024, 2025. Ich muss also dir und mir die Daumen drücken, dass es dann klappt.
Also wie gesagt, du unterschlägst jetzt hier die Tatsache, dass ja auch zum Beispiel jetzt eine Premiere da ist, nämlich dass ich dich überreden konnte, zumindest mal eine Keynote zu machen. Das hat es ja auch noch nie gegeben.
Ja. Also das ist auf jeden Fall. Da bin ich auch schon ganz. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Ich hatte ja, glaube ich, zweimal durfte ich ja einmal den Gründer, CEO von Trivago auf der Bühne interviewen, den Rolf Schrömkens, ein anderes Mal den Gründer und CEO von Zalando, den Robert Gentz. Also dementsprechend habe ich ja schon zweimal da Fragen stellen dürfen und jetzt so eine Keynote. Da freue ich mich natürlich drauf.
Also daran können sich Leute auch reiben. Also wer den Peter Thiel-Content vermisst, Sven wird dafür sorgen, dass zumindest auch ein bisschen Reibung entsteht.
Ja, korrekt. Also ich glaube, dass wer jetzt Podcast mit mir hört, weiß ja auch, dass ich nicht immer sozusagen die Allgemeinmeinung vertrete. Und glaube ich, ab und zu braucht man auch mal eine frische Perspektive. Und ich hoffe, da im Rahmen der Kino da vielleicht ein, zwei frische Perspektiven geben zu können. Also daher schauen wir mal, ja. Ich habe das ja jetzt selbst gemerkt, als ich dann meine Hamburg-Reise gebucht habe, habe ich mir gedacht, Mensch, der Philipp hat jetzt irgendwie da in der Black Week irgendwie statt 400 Euro nur 80 Euro sein Ticket genommen. Teilweise wurden die Tickets, glaube ich, auch direkt wieder auf eBay weiterverkauft. Ja, also da merkt man mal, für OMR gibt es einen aktiven Zweitmarkt. Und ich habe zu dir gesagt, Philipp, finde ich mega großzügig, 80% Rabatt. Warum nicht nur 50? Und da hast du gesagt, nee, will auch der Community was zurückgeben. Und da habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, ja, finde ich A, sehr, sehr großzügig von dir und B, gibt dir dein Erfolg da auch recht.
Ich will es nicht zu hochhängen. Ich glaube nicht, jetzt zurückgeben ist jetzt wahrscheinlich, das klingt jetzt so wahnsinnig gönnerisch und so. Aber ich glaube einfach, du musst diese Community ganzheitlich irgendwie oder diese Menschen, die seit Jahren zu uns kommen, ganzheitlich irgendwie mitnehmen. Es wäre tödlich, jetzt zu sagen, es können Leute, die jahrelang dabei waren und uns irgendwie das Event ja auch zu dem gemacht haben, was es ist, einfach nicht mehr kommen. Und deswegen muss es irgendwie eine Zugänglichkeit geben über halt dann günstige Tickets oder Ausstellertickets oder im Zweifel auch, dass ich von Leuten, von denen ich weiß, die seit Jahren kommen und die jetzt vielleicht zwischen zwei Jobs sind, schreibe ich mir eine Mail und dann finden wir einen Weg. Also das ist für mich wahnsinnig wichtig, weil die DNA von OMR ist immer schon gewesen. Es ist irgendwie was mein Hobby war. Jetzt ist es natürlich nicht mehr mein Hobby in dem Sinne, aber es ist immer noch ja ein Event, auf das ich gerne selber gehen würde oder gehe. Und das kann nicht so hart bepreist sein, wie jetzt irgendwas, was man sich irgendwo rein kommerziell ausdenkt.
Ja, aber was ich jetzt sozusagen am Ticket spare, das muss ich dem Hamburger Hotelier zahlen, oder?
Ja, auch natürlich für uns, wenn man das so digital formuliert, die Customer Experience wird schlechter, ohne dass wir da was dafür können. Ne? Also das heißt, das ist tatsächlich so und wir versuchen da dagegen zu arbeiten in Teilen, aber diese Effekte sind halt einfach so und das ist schon auch ja, ärgerlich, wenn man sieht, wie die Hotelpreise dann jetzt hochgehen, aber ich glaube, so ist die Aufgabe halt auch wieder das zu lösen und wir haben jetzt ja eine Kooperation, hatte ich dir auch erzählt, mit Airbnb und dem Hamburger Abendblatt und versuchen so ein bisschen so Kirchentags oder CeBIT-Style oder South by Southwest ist es, glaube ich, auch ein bisschen so, dass man halt auch Privathäuser öffnet, Kinderzimmer, Schlafzimmer, wer das irgendwie was frei hat, dass er einfach Leute aufnimmt, dadurch natürlich daran verdient, also diese Zimmer bei Airbnb einstellt und dann einfach mehr Airbnb-Inventar schafft. Das soll man machen mit dem Abendblatt, weil die auch gerade Zielgruppen erreichen, wo vielleicht größere Häuser Zimmer leer haben. Das ist die Idee. Ansonsten gibt es noch ein paar andere wilde Ideen. Das ist ganz witzig, dass der tatsächlich mehr oder weniger 2 Tage vor dem OMR-Festival der Hafengeburtstag vorbei ist, hier in Hamburg. Und da kommt immer eine ganze Reihe von Kreuzfahrtschiffen angefahren. Das heißt, die stehen hier rum, tendenziell. Da sind auch 5000 Betten drauf. Überlegen wir auch mal, ob wir das vielleicht nicht mehr machen können. Aber das ist nicht so einfach, weil die haben alle komplexe Routen, aber könnte für die nächsten Jahre ein Thema sein.
Okay, ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass ihr da mit dem Hamburger Abendblatt zusammen und Airbnb dann, sage ich mal, genügend Angebot schafft, weil zum Schluss sind ja die Hotelpreise letztendlich ein Resultat von Angebot und Nachfrage. Das heißt, da seid ihr wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Opfer eures eigenen Erfolgs, ja. Also je höher die Nachfrage ist und die trifft halt auf begrenztes Angebot, desto höher sind die resultierenden Hotelpreise. Das kennt man, glaube ich, ja von vielen Events, ja. Und ob es jetzt irgendwie WM-Finale ist oder ähnliche Themen, da sieht man gleiche Effekte.
Ja. Bettenlager gäbe es noch auf dem Heiligen Geistfeld. Da gab es auch die Idee, ein riesen Bettenlager zu bauen auf dem Heiligen Geistfeld. Das wäre dann irgendwie... Also, wir werden das schon lösen.
Heißt es Bettenlager oder Glamping? Ich komme da immer durcheinander.
Sagen wir mal so, der Arbeitstitel wäre dann wahrscheinlich Glamping, ja.
Also, Marco. Ich würde gerade sagen, hier, der OMR, der Branding-Experte von Deutschland, Philipp Westermeier, spricht von Bettenlager statt von Glamping. Sollen wir den Podcast nochmal neu aufnehmen, Philipp?
Alles okay.
Ja, aber habe ich jetzt noch, gibt es noch irgendwas, auf was ich jetzt nicht gekommen bin, noch irgendeine Neuigkeit, noch irgendeinen Hinweis? Ist das wieder, wo muss man sich da irgendwie, wo kriegt man das Ticket? Ist das wieder am Bahnhof, am Flughafen, am Vortag? Also gibt es eigentlich auch wieder die ganzen Side-Events, dass man sozusagen gleich direkt eine ganze Woche in Hamburg verbringen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt zahlreiche Side-Events, gibt es auch eine Übersicht bei uns auf der Website, wo man gucken kann, was da ist. Also sicherlich über 100 Events, die in der Stadt sind, die wir nicht veranstalten, wo wir einfach nur, die wir auflisten, auf die wir hinweisen. Das geht dann schon am 8., also an dem Montag, 8. Mai, los. Und ich glaube, irgendwie die Kollegen von About You machen dann ein Konzert. Wer sich für Affiliate Marketing interessiert, da gibt es eine Party. Also es gibt's sehr viel. Ansonsten gibt es in der Tat so ein paar kleinere Sachen aufgrund der Straßensperre, ein bisschen andere Navigation, wo man sich eincheckt, wo man reinkommt. Also es gibt ja zahlreiche Eingänge. Also ich kann oder würde mich freuen, wenn ihr euch da, falls ihr jetzt den Podcast hört und kommt, einmal doch ein bisschen kurz anguckt und vorbereitet. Denn es gibt auch einfach so viel Inhalt auf den verschiedenen Bühnen. Also wir haben jetzt ja über Sachen noch gar nicht gesprochen. Also Masterclass ist natürlich wieder tiefes Programm. Wir haben die verschiedensten Bühnen. Also es gibt auch so ein paar Sachen, wo man sich nachher vielleicht ärgert. Ich bin mir sicher, auch bei Robert Geis wird die Halle voll sein. Der kommt zum Beispiel auch. Also so solche Sachen.
Robert Geis war ja, glaube ich, einer der erfolgreichsten OMR-Podcasts des letzten Jahres. Und der tritt auf der Konferenzbühne auf?
Der ist, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich am Dienstag auf der mit Kai Flaumanns auf der Bühne, ja.
Oh,
aber es gibt auch auf den in der Tiefe sehr viele Sachen. Also,
aber jetzt musst du mal gucken. Da merkst du mal, wie Neigungsorientierung im Guten wie im Schlechten funktioniert. Ja, wir reden gestern Abend dann direkt über Nagelsmann, Tuchel und den FCB. Und wahrscheinlich würde ich jetzt die Frage nicht stellen, hätten wahrscheinlich ungefähr 50.000 OMR-Podcast-Hörer gesagt, wie kann der Sven, wie kann ich eine solche Frage vergessen? Was ist eigentlich mit den Music Act?
Ja, auch da stimmt eine Neuerung. Wir haben zum ersten Mal einen US-Star, einen amerikanischen Rapper, Macklemore. Mal gucken, wie das so ankommt. Ich glaube, das ist auch unser Versuch, das mal mit internationalen Acts zu probieren. Aber trotzdem auch sehr, sehr tief deutsch. Also da ist immer noch einige Sachen, die wir nicht ankündigen können jetzt gerade, wo es noch Gespräche gibt. Aber ich würde mal sagen, das Line-Up am Ende ist eigentlich ein Musikfestival. Also davon, wenn du das ex post draufschaust und dann alles klar ist, was da alles gelaufen sein wird, dann werden Leute denken, okay, das ist jetzt bei einem richtigen Musikfestival auch nicht anders. Da sind wir jetzt schon, da bin ich auch echt happy mit.
Ja, sogar ich habe ja sogar schon mal von diesem US-Rapper gehört, ja, und das sagt schon was. Jetzt muss ich mal fragen, was kostet so ein Kollege? Also was zahlt man da für einen Abend?
Also ich glaube, das ist total opportunitätsgetrieben. Der kommt jetzt nicht irgendwie vorbei, weil ich dem eine nette Mail schreibe oder so. Aber wenn er halt gerade da ist, wenn er was zu erzählen hat, dann ist das so, dass wir uns das erlauben wollen. Und da aber, ja, es ist jetzt keine Millionensumme, auf gar keinen Fall, auch nichts in die Richtung. Aber es sind jetzt auch nicht 10.000 Euro. Ja.
Und es gibt sozusagen am Dienstagabend und am Mittwochabend in einer Halle wieder Konzerte. Ja. Und letztendlich kann dieses Jahr jeder, der so ein Ticket hat, kann sich so ein Konzert anschauen.
Genau, auch da wieder Kapazitätsfrage, da werden nicht alle reinkommen. Wir haben auch Alternativprogramm. Wir haben ja jetzt im letzten Jahr eine Doku gemacht über Gorillas, über diesen Lieferservice von A bis Z, das begleitet, also per Video. Der Film wird dann Premiere haben am ersten Abend, am Dienstagabend, also am 9.5. in einer anderen Halle. Wir hoffen, dass auch das sich ein paar tausend Leute angucken wollen, also die Gorillas-Doku. Es gibt eine weitere Halle, da ist unsere Food-Halle, da ist die Bühne ganz lange offen, da wird dann, und auch das Essen und die Möglichkeit, da Sachen zu machen. Und dann gibt es natürlich Standpartys, also in den Messehallen. Da machen unsere Aussteller zum Teil Partys, da gibt es irgendwie echt auch dann teilweise an Ständen wirklich krasse Künstler, wo ich selber baff bin, wenn dann da auf einmal als DJ oder so auftritt an Messeständen. Also es gibt in vielen Hallen auch dann wirklich sehr viel Abendprogramm parallel, um es halt zu entzerren. Und jemand, der dann vielleicht irgendwie ein Konzert nicht sehen kann, ist dann auf einer coolen Standparty oder ist dann halt irgendwie in der Foodhalle geflasht, was dann da irgendwie Tim Melzer und Co. so fabrizieren. Oder guckt sich halt unsere Doku an, als Beispiel mal.
Okay, also sozusagen, bevor sie dann auf Netflix ausgestrahlt wird, gibt es die Doku dann auf dem Festival zu sehen.
Ich hatte ja von Netflix geträumt, dass wir, aber ist bislang kein Deal zustande gekommen, leider.
Okay, ja, vielleicht wird das noch. Der Herr Döpfner ist doch im Aufsichtsrat von Netflix, oder?
Ich glaube nur, dass der. Also ich habe mich bislang nicht getraut, ihn darauf anzusprechen. Ich glaube, er hat andere Themen, ja. Andere Sorgen.
Kapiert. Ja, aber das hört sich ja alles. Das freut mich sehr, sehr gut an. Ja, ich hatte ja immer so ein bisschen, dachte ich hier, da jetzt sozusagen der Gegenwind im Tech-Markt könne eventuell auch dem OMR-Festival würdet ihr merken und freue mich natürlich total für euch, dass es nicht der Fall ist.
Also wir merken den, habe ich ja schon gesagt. Wir merken das natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass uns jetzt irgendwie komplett das Event zerhagelt. Also ich hätte natürlich immer noch lieber eine noch längere vielleicht Interessentenliste hier und da oder vielleicht noch mehr Nachfrage nach Dingen.
Ja, Philipp, ausverkauft ist ausverkauft und deshalb auch, glaube ich, hier die Empfehlung nochmal an alle letztes Jahr. Ja, hatten wir ja auch diesen Podcast gemacht, da hatte ich ja gesagt, ich persönlich ja, würde ja die Tickets teurer werden lassen, je kürzer es vor dem Event ist, damit es einen Anreiz gibt, die Tickets früher zu kaufen, damit ihr mehr Planungssicherheit habt. Du sagst, findest du irgendwie nicht ganz fair. Und dann war das Event ja auch die Hauptbühne irgendwann ausverkauft. Und dann erinnere ich mich noch sozusagen, dass dann mich Leute kontaktiert haben, die wissen wollten, ob ich einen Kontakt zu dir machen kann und ob sie darüber noch Tickets kaufen können. Also letztes Jahr war das ja irgendwie ein mega Engpass dann zum Plus. Daher auch jetzt wieder die Empfehlung, glaube ich, wer sicher ein Ticket haben will, besser jetzt kaufen, oder?
Absolut. Also wir machen da kein dynamisches Pricing. Auch das finde ich unsympathisch irgendwie. Finde ich auch immer scheiße, wenn ich bei sowas anders irgendwie da reinlaufe als Besucher von einem anderen Event. Und deswegen machen wir es nicht. Aber klar können wir noch mal mehr Geld verdienen. Dennoch, was wir nicht machen können, ist, wenn es halt voll ist, dann ist es voll. Das hat im letzten Jahr tatsächlich so, dass wir es dann, und das ist für mich so dermaßen schmerzhaft wirklich, wenn ich halt sehe, da füllen sich Wartelisten und wir können die Leute nicht mehr reinlassen. Bei Ausstellern finde ich, ist das okay, da führt man dann teilweise auch lange Gespräche und dann ist es irgendwie, aber bei Besucherinnen, da ist es echt für mich super ärgerlich, wenn ich dann sehe, dass da Leute auch dann teilweise, die ich kenne oder so, nicht rein können und es ist dann aber zum Teil auch jetzt auf dem Niveau nicht mehr zu machen. Wir arbeiten hier mit so einem Crowd-Management-Team zusammen und da gibt es Auflagen. Wir haben teilweise irgendwie jetzt noch so eine mobile Polizeistation direkt in der Messe. Da ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ach komm, ey, dann machen wir noch ein paar mehr. Da gibt es sehr, sehr genaue Auflagen und auch Sicherheitsvorschriften. Und so ist es halt,
ja. Ja, also daher sind jetzt, glaube ich, noch, was ist es, 6-7 Wochen?
Ja.
Dann drücke ich mal ganz, ganz fest die Daumen, dass das weiter so gut läuft. Ich glaube, hier im Namen aller Hörer, ich glaube, alle, die ich sage, sagen mir immer, Ich gönne keinen dem Erfolg so sehr wie dem Philipp. Und ich glaube, wenn man das jetzt gehört hat, versteht man auch warum, weil ich du das immer mit dem Pricing sehr fair machst und auch immer guckst, dass da irgendwie alle zum Zug kommen. Und finde ich klasse. Und da gibt dir der Erfolg natürlich auch recht.
Vielen Dank. Jetzt lass mal irgendwie, jetzt habe ich ja versucht, alles hier offen und ehrlich zu beantworten. Jetzt machen wir mal den richtigen Schmidt-Content, auf den andere Hörerinnen und Hörer hoffentlich warten, den man so von dir kennt. Ich glaube, du hast irgendwie ein paar News mitgebracht aus der Startup-Szene, was sich da gerade so tut. Oder eine Sache hatten wir schon auch gestern diskutiert, die ist zwischenzeitlich öffentlich geworden. Es gab auch wieder vor allem eine krass große Runde, war ich ziemlich überrascht.
Ja, wir hatten gesprochen über die Firma Raisin, die ja zusammengegangen ist mit Deposit Solutions. Deposit Solutions Gründer Tim Sievers, ich glaube, ein guter Bekannter von dir. Und die sind ja, glaube ich, die haben gemerged, um letztendlich diesen Markt zu konsolidieren. Was für ein Markt ist das? Die helfen halt Anlegern, optimales Tagesgeld, Festgeld, Konditionen zu bekommen. Und die haben jetzt in den letzten Monaten wieder stark von den steigenden Zinsen profitiert, damit wieder auch höhere Varianz über die Gelder, die man bekommen kann im Anlagefall, damit ein größeres Anreizsystem für Anleger zu gucken, shoppen zu gehen und das halt über die Plattformen von denen abzuwickeln. Und die haben jetzt, da gab es nach dem Merger eine interne Runde, da hatte ich auch mit dem Alexander Hüsing im DS Insider Podcast drüber berichtet. Und die war nach unserem Verständnis unter den Erwartungen, glaube ich, im hohen dreistelligen Bereich. Und man hatte eigentlich gedacht, man könnte so auf 2 Milliarden raisen. Aber jetzt, und das ist aktuell, muss man sagen, da ist schon viel, viel, viel Gegenwind im Markt. Und das ist leider gestern schon bekannt gegeben. Das heißt, wir können das hier nicht exklusiv vermelden. Macquarie, eine australische Bank, und M&G, glaube ich, auch ein größerer Investor, haben 60 Millionen Euro auf einer 1,5 Milliarden Euro Pre-Money-Bewertung in Raisin-Deposit Solutions investiert. Ein Zeichen, dass die KPIs der Firma sehr gut sein müssen. Und was wir hier exklusiv vermelden können, ist es, dass alle Gründer, sowohl die Gründer von Raisin, aber auch Tim Sievers, haben im Rahmen der Runde auch Anteile verkauft. Das heißt, es gab auch eine sogenannte Secondary-Komponente. Und da können wir hier auf dem Weg, glaube ich, dem Tim Sievers gratulieren, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alter Kumpel aus Hamburg, war, sagen wir mal, 2-3 Jahre im Podcast, war im Podcast hier. Extrem smarter Typ, und ja, seine Firma, die Deposit Solutions, hast du ja gerade schon gesagt, ist jetzt Teil von Raisin geworden, dann von einer Weile. Und ich glaube, der freut sich da jetzt. Ne?
Ja, klar, muss sagen, ich finde das Geschäftsmodell ja natürlich generell gut, weil es halt im Endeffekt Anlegern die Auswahl gibt und zu Wettbewerb führt. Auf der anderen Seite ist das Modell natürlich auch so ein bisschen von dieser Absicherung abhängig, weil da teilweise...
Also Einlagensicherung, meinst du?
Einlagensicherung. Und die Versicherungen zahlen dann wiederum andere Banken. Die Kosten werden auf andere Leute umgelegt. Da wird so ein bisschen sozusagen, ich sag mal, Versicherungsarbitrage gemacht. Deshalb frage ich mich auch immer, wie nachhaltig ist so ein Modell dauerhaft? Aber aktuell scheint es ja weiter zu funktionieren, und der Erfolg gibt im Endeffekt der Firma recht.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch, und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr.
Zurück zum Podcast.
Was mich generell bei dem Modell immer fasziniert, ist nochmal zu sehen, wie relevant Zinsen sind. Also dass man, also wie viele Menschen auf 0,5% mehr Zinsangebot sofort eingehen. Also das, am Ende macht ja irgendwie Raising das möglich, dass man sehr, sehr schnell und flexibel sein Geld dahin legt, wo gerade das beste Tagesgeld verfügbar ist. Also das geht mir halt nicht so, dass ich darauf so stark achte. Ich sehe auch immer die Tabellen in der Zeitung und so, bei welchen Banken man gerade wie viel Zinsen bekommt. Aber ich muss sagen, ich reagiere nicht drauf, ist mir auch schon klar, ich bin da vielleicht in einer anderen Blase drin, auch tollerweise. Aber Zinsen haben einfach einen echten Hebel, muss man einfach sagen.
Ja, okay, wir haben das ja auch gesehen jetzt letztendlich da in Bezug auf die Silicon Valley Bank. Du musst dich ja immer fragen, ja, was hast du im Endeffekt für Einlagen? Und es gibt manche Banken, wie vielleicht Sparkassen, die haben jetzt Einlagen, die fast keine Beine haben. Das heißt, die Kunden sind der Bank sehr treu. Die sind dann eher träge, in Anführungsstrichen, in Bezug auf Konkurrenzangebote. Und so haben die deutschen Sparkassen halt wahrscheinlich den Luxus, dass sie im Schnitt relativ wenig für ihre Einlagen zahlen. Bei der Silicon Valley Bank war das anders. Die musste halt im Endeffekt dann halt ihren Kunden sehr hohe Zinsen bieten, obwohl sie selbst nicht so hohe Zinsen realisieren konnte. Das heißt, da hat die Silicon Valley Bank ja diesen sogenannten negativen Spread und das hat dann ja im Endeffekt die ganzen Probleme letztendlich ausgelöst, weil die da aufgrund von falschen Anreizsystemen haben sie da nicht auf die Fristenkonkurrenz geachtet. Aber
negativer Spread heißt also, die geben mehr Zinsen raus, als sie selber mit dem Geld irgendwo erzielen können. Ne?
Korrekt. Ich glaube, zum Schluss hatte die Silicon Valley Bank ungefähr bisschen grob gerechnet 100 Milliarden an Einlagen, die sie selbst in US-Rentenpapiere und in sogenannte Mortgage-Backed Securities investiert haben. Die haben wohl 1,8% Zinsen gebracht. Und zum Schluss mussten sie selbst über 4% zahlen für Einlagen. Und dann hast du auf einmal 2% negative Marge. Und wenn du die auf die gesamten 100 Milliarden hast, verlierst du jedes Jahr 2 Milliarden Euro. Und das bei einer Bank, die in ihrer Geschichte 11 Milliarden Gewinn gemacht hat über 30 Jahre, die kann nicht mit anderen Themen 2 Milliarden Gewinn machen, um diesen strukturellen Verlust auszugleichen. Und das Ganze ist entstanden dadurch, dass die halt wie ein Hedgefonds drauf gewettet haben, dass die Zinsen immer niedrig bleiben, um dann bei den niedrigen Zinsen ihren Kunden trotzdem was bieten zu können, haben sie halt das Geld damals in sehr langläufige Anlagen investiert. Die haben damals höhere Zinsen gebracht. Und warum meine ich falsche Anreizsysteme? Ja, meines Erachtens riesiger Fehler vom US-Regulator oder von der Regulierungsbehörde, das zuzulassen. A, man müsste darauf prüfen. Ich glaube, im Rahmen von Basel III wird das abgeprüft. B, wenn du dann Bankenvorstand bist und du willst halt kurzfristig Gewinn machen, dann legst du das Geld auf 10 Jahre an. Hast dann halt, keine Ahnung, 1,8% Zinsen, zahlst deinen Kunden statt irgendwie Negativzinsen vielleicht sogar 0,5%, hast 1,3% positive Marge, machst damit zumindest kurzfristig einen hohen Gewinn und kriegst damit einen Bonus. Und auf einmal hast du das Problem, dass ein Banker, ein Vorstand kurzfristig auf den Gewinn optimiert und langfristig de facto wie einen Hedgefonds und in dem Fall halt wie ein beschissener Hedgefonds eine ganz, ganz schlechte Wette macht. Und das konnte er halt auch, weil er Verluste, ja, wenn du die dann halten willst, die Anleihen, dann musst du die Verluste nicht zeigen. Und das war der nächste Fehler in der Regulierung der US-Banken. Und das hat in der Summe, ja, war das die Ursächlichkeit für die Krise der Silicon Valley Bank. Und weil deren Einlagen halt primär von Firmen, von reichen Privatpersonen, die teilweise Family Offices haben, die Einlagen gehen halt sehr schnell von A nach B. Genauso wie ein Raisin sozusagen oder Deposit Solutions, ja, ihren Privatkunden die Möglichkeit bietet, sehr schnell die Banken zu wechseln und zwar dahin zu gehen, wo es mehr Zinsen gibt.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja bei der Silicon Valley Bank insofern auch krass, weil dadurch, dass da so viele Startups da sind und aber diese Startups halt von wenigen VCs oder am Ende nicht so vielen VCs das Geld bekommen, das ist ja eine kleine Gruppe an VCs. Und wenn dann da die VCs, da reichen dann vielleicht 10 oder 20 Mails nach dem Motto, zieht mal euer Geld ab, da gibt es einfach so eine Zwischenebene, die dann dafür sorgen kann, dass diese Bank quasi wirklich in Gefahr kommt. In Hamburg zum Beispiel, weiß ich nicht, die Haspa, ich wüsste gar nicht, wer da diese Mails schreiben soll, dass da auf einmal alle ihre Einlagen abziehen. Das kannst du gar nicht schaffen. Aber da gibt es halt über die VCs so eine Zwischeninstanz, die dann auf ihre Startups beeinflussen kann, auf die gehört wird. Und die können dann so einen Bankrun kommunikativ auslösen. Weil ich glaube, bei wenigen anderen Banken wäre das überhaupt kommunikativ so möglich, ne?
Ja, sicherlich ein Klumpenrisiko. Also wenn du jetzt Kundschaft hast, nur aus einer Industrie, also sprich die VCs, deren Portfoliofirmen, die General Partner der VCs, die alle ihr Geld da haben, hast du ein Klumpenrisiko. Dazu hast du halt Einlagen, die sozusagen sehr fix woanders sind. Da kommt dann alles zusammen und ein Management, was wahrscheinlich kurzfristig auf den eigenen Bonus optimiert hat und langfristig die Bank an die Wand gefahren hat. Also es ist, da kommt alles dazu. Dazu noch irgendwie abschmelzendes Cash bei den Portfoliofirmen. Die haben halt insbesondere 21 riesige Summen eingesammelt. Der Burn lässt diese Summen abschmelzen. Die neuen Runden sozusagen werden kleiner. Das ist auch nochmal ein Effekt. Also das ist ja der Spike bei den Einlagen der Silicon Valley Bank. Das war ja auch ein Rückenwind, der letztendlich wahrscheinlich einmalig war. Deshalb habe ich ja auch zu dir gesagt, Raisin ist für mich jetzt die Ausnahme und nicht die Regel.
Aber das heißt, du sagst generell, Top-Startups wie jetzt Raisin, die auch von der aktuellen Entwicklung sogar profitieren, weil höhere Zinsen das Geschäftsmodell natürlich wieder mit anfachen, die bekommen Geld, aber ansonsten erwartest du jetzt solche Runden eher seltener.
Wenn du dir anguckst, gab eine Runde bei Enpal, der Kollege ist ja, glaube ich, auch bei euch auf dem Festival auf der Bühne. Es gab die Runde bei Raisin. Das sind jetzt Startups, die aktuell von makroökonomischen Faktoren profitieren. Aber alle anderen, wir haben aktuell weiter eine relativ hohe Unsicherheit bei Konsumenten, die gucken, wo sie Sachen einsparen können. Das ist getrieben durch die Inflation, durch weiterhin die relativ gesehen hohen Energiekosten. Da kommen viele Punkte zusammen. Auch die Unternehmen, also der Anglizismus, die Enterprises haben 2020, 2021 waren da viel bereiter, neue Software zu kaufen und so weiter. Auch da verlängern sich die Sales-Zyklen. Und das meine ich ja auch mit dem Tech-Gegenwind, als wir im Endeffekt über das OMR-Festival gesprochen haben. Der Gegenwind ist halt da und parallel ist die Zinskurve, ja, die hat sich ja irgendwie merklich gedreht. Wir reden ja hier, um jetzt mal Immobilienkredite anzuschauen, nicht mehr über 0,8%, sondern über 4%. Und das heißt natürlich auch, dass Cashflows in 20 Jahren sozusagen jetzt in T gleich 0 nicht mehr so viel wert sind, weil sie zu einem höheren Zinssatz abdiskontiert werden müssen. Wir hatten, als wir mit dem Podcast, wir beide hier angefangen haben, war ich, glaube ich, im ersten Podcast durfte ich ja Gast sein, haben wir, glaube ich, vielleicht auch erst im zweiten Podcast mit mir über Asset Price Inflation gesprochen. Das heißt, die fallenden Zinsen haben dazu geführt, dass zukünftige Cashflows in der Gegenwart mehr wert sind und damit Assets wie Immobilien, Firmen im Wert gestiegen sind. Und jetzt sehen wir halt, wie die steigenden Zinsen wiederum ja den Wert zumindest aus manchen Assets wieder rauslassen. Das ist Immobilien, aber auch Tech-Firmen, die kurzfristig Cashflow-negativ sind und wo die Versprechung war, dass sie langfristig Cashflow-positiv werden. Und das heißt, aktuell ja, führt das dazu, dass ja die sogenannten Multiples, ob das jetzt irgendwie Umsatz ist, teilweise auch EBITDA, dass die an den Börsen gefallen sind. Und das schlägt natürlich auch auf die privaten Firmen durch. Die sind ja von diesen Effekten halt nicht unabhängig. Und daher sehen wir halt jetzt nicht mehr, wie jetzt insbesondere in der zweiten Hälfte 21, wo wir fast in jeder Woche ein neues Unicorn hatten. Das sehen wir halt nicht mehr. Und wie gesagt, gibt es dann Firmen, die profitieren, die exekutieren gut. Also daher Glückwunsch an Enpal. Glückwunsch an Raisin.
Ich glaube, zuletzt hatten wir ja Aleph Alpha zu Gast, die Kollegen aus Heidelberg, dem AI. Da hast du, glaube ich, auch jetzt gehört, ich hatte es auch schon mal irgendwo gerüchteweise gehört, dass da jetzt was kommen könnte, ne?
Ja, also zum Schluss, es gibt ja immer wieder Hype-Themen, ja? Und manche Hype-Themen bewahrheiten sich da nicht, ja? Also Quick Commerce war ja auch mal ein Hype-Thema. Jetzt gibt es ja bei euch auf dem OMR-Festival da am ersten Abend, wird ja die Gorillas-Dokumentation gezeigt und das ist ja leider Gottes für viele Investoren ja dann nicht so gut ausgegangen. Und eins der neuen Hype-Themen, ob es dann Hype ist oder ob es dann wirklich sich auch in für alle Startups in dem Segment auch einen wirtschaftlichen Erfolg sozusagen ja, widerspiegelt, muss man abwarten, ist ja AI. Ja, und klar, ChatGPT und OpenAI, ja, bestimmen dann natürlich auch teilweise auf LinkedIn den Social Graph. Und in Deutschland gibt es eine Firma, die heißt Aleph Alpha. Ich glaube, du hattest den Gründer im OMR-Podcast. Mhm. Die sagen, wir müssen auch eine europäische AI bauen. Also A, ja, um auch sozusagen da technologisch jetzt nicht von China und den USA abgehängt zu werden. Ja, und da sagen meine Quellen, vielleicht für die Hörer, ich mache auch noch mal einmal im Monat mit dem Alexander Hüsing von Deutsche Startups einen DS Insider Podcast, wo wir über Geschäftsmodelle, Finanzierungsrunden, Bewertungen und Co. sprechen. Und deshalb spreche ich da regelmäßig mit VCs. Und da sagen meine Quellen, dass Aleph Alpha in der Diskussion ist mit SAP. Ich glaube, mhm, ja auch der, kannst den SAP-CEO, den Herrn Klein, ja auch auf der Bühne fragen dann, ob er schon was verkünden kann beim OMR-Festival. SAP überlegt da zu investieren und in VC-Kreisen heißt es, da geht es um eine 100-Millionen-Euro-Runde auf 400 Millionen Euro Pre. Das heißt, danach wäre Aleph Alpha ein halbes Unicorn. Es ist eigentlich selten, dass eine erfolgreiche Firma wie Aleph Alpha so früh mit einem Strategen spricht, weil immer, ja, Firmen haben halt Angst, wenn einmal ein Stratege an Bord ist, dass dann keine weiteren VCs da hinterherkommen. Weil die halt sagen, da ist jetzt schon ein Stratege drin, wenn man die Firma verkaufen will, ist der etwaig einziger Käufer, das limitiert dann im Endeffekt wieder die Exit-Erlöse. In dem Fall macht es wahrscheinlich Sinn, weil letztendlich, um im AI-Segment anzutreten, hast du halt schon gigantische Kosten. Das sieht man ja auch an der Kooperation zwischen Microsoft und OpenAI, wo ja letztendlich Microsoft sicherlich auch Cash investiert hat, aber auch viel Kapazitäten von Azure, also sozusagen der AWS-Konkurrent aus dem Hause Microsoft, weil man viele Daten einlesen muss, um die AI zu trainieren. Dazu braucht es halt viel Rechenpower und das bedarf halt Kapital. Und in den aktuellen Zeiten ist es halt schwieriger geworden, diese Riesenrunden zu machen. Und da wäre natürlich so ein Partner wie SAP für Aleph Alpha sicherlich sehr interessant. Auf der anderen Seite, wenn du SAP bist und du machst halt letztendlich diese Firmensoftware, ist ja schon die Frage, erwarten deine Kunden nicht auch zukünftig, dass die Software noch mehr automatisiert und automatisch abwickelt? Und dafür brauchst du wahrscheinlich in der Software eine AI-Komponente. Und dann ist ja immer die Frage bei solchen Konzernen wie SAP, bin ich in der Lage, das selbst zu entwickeln oder mache ich das dann mit einer Partnerschaft? Und das ist wahrscheinlich die Perspektive von SAP auf diesen Deal. Nach meinem Verständnis ist noch nichts unterschrieben. Das handelt sich hier also um ein Gerücht, muss man auch klar sagen. Aber ich kann es mir zumindest aus der Perspektive sowohl von Aleph Alpha wie aus der Perspektive von SAP entsprechend erklären.
Mhm. Sag mal, eine Sache, die bei der Bankenkrise, ich meine, du warst ja schon immer kryptokritisch. Jetzt hätte man eigentlich bei der Bankenkrise erwarten können, dass das irgendwie auf Krypto irgendwie vorteilhaft sich auswirkt, dass man sagt, okay, Banken unsicher, jetzt irgendwie doch alles in Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs ist zumindest mal hochgegangen.
Ja, also in dem Fall hat die These bisher ja, glaube ich, ist die aufgegangen. Ich glaube, Gold und Bitcoin sind gestiegen. Zum Schluss halt, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen in einem der vorherigen OMR-Podcast, wo ich gesagt habe, Bitcoin sozusagen vielleicht, ja, das, wo ich noch am ehesten verstehen kann, warum es dann halt vielleicht eine Absicherung ist, analog zu Gold, vielleicht das digitale Gold. Ich habe mich ja immer generell kritisch geäußert zum Thema NFTs. Da hatten wir auch gesprochen über dieses Beispiel mit der Benamung der Sterne und Co. und wir hatten ja auch über die vermeintlichen, vielleicht für die Hörer waren Philipp und ich beim Super Bowl in L.A., aber auch ein paar Tage länger da. Und damals war ja, glaube ich, in L.A. dieser NFT-Hype noch im vollen Gange, nach dem Motto, ich habe auf meiner Apple Watch, habe ich irgendwie das NFT, was mir gehört. Und das ist dann für mich sozusagen das neue Statussymbol. Hm. Und dann war ja, glaube ich, auch OpenSea ein Marktplatz für NFTs, war da irgendwie ganz weit vorne. Die haben, also A, es gab viel Handelsvolumen, B, die haben eine relativ hohe Marge genommen. Ich musste immer grinsen, dass ja das in einem vermeintlich dezentralen Modell alles zentralisiert ist und derjenige, der das zentralisiert, eine hohe Marge nimmt. Das fand ich immer so ein bisschen nicht ganz selbsterklärend. Aber jetzt ist ja der NFT-Hype, der ist ja irgendwie jetzt nicht mehr so groß da. Das heißt, es hat jetzt nicht alles sozusagen von der Krise profitiert. Also ich sehe halt noch im Endeffekt Bitcoin. Das hatte ich auch schon mal im Podcast gesagt. Ich bleibe skeptisch, was die anderen 197 verschiedenen Tokens, Kryptowährungen und Co. angeht. Ich glaube eher, dass das einer der größten Reichtumstransfere war in den letzten Jahren von Leuten, die das initiiert haben und leider dann halt viele Kleinanleger, die dann halt denen das Geld überwiesen haben.
Also daher, lass noch mal zu der Bankenthematik abschließend sagen, also das heißt, Bitcoin profitiert schon ein bisschen, das sieht man. Hättest du diese Rettung auch so gemacht? Findest du die Rettung vernünftig, wie der Vorgang wurde?
Ja, ich habe es im DS Insider Podcast, ich habe da glaube ich 20 Minuten lang, habe ich mich da in Rage geredet. Also wer das hören will, DS Insider Podcast, einfach mal googeln. Ich finde es, zum Schluss gibt es in den USA, sind die Einlagen abgesichert, zumindest wenn man es unterschreibt, wenn man das Konto öffnet, bis $250.000. Die Silicon Valley Bank ist de facto von den amerikanischen VCs und Gründern letztendlich, ich sag mal höflich, das war die persönliche Bad Bank. Ja, da hat man irgendwie super Konditionen bekommen, über dem Markt die Konditionen und so weiter und so fort. Und alle VCs sagen immer, man muss DD machen, man muss die Zahlen anschauen. Und auch solche Leute wie Bill Gurley, den ich eigentlich sehr schätze, der immer sagt, hier, was ist da schiefgegangen bei FTX, man muss DD machen. Dann hat Benchmark das ganze Geld bei der Silicon Valley Bank und auf einmal heulen sie rum und wollen alle ihre Einlagen gesichert haben. Und ich finde es immer problematisch, wenn es halt passt, dann ist man gegen Regulierung, dann ist man für weniger Staat. Aber wenn man dann sozusagen selbst geschlafen hat, wenn man nicht auf den Financial Times Bericht reagiert hat, wenn man sich nicht den Quartalsreport angeguckt hat, wenn man nicht das Geld bei mehreren Banken hatte, wenn man also de facto asleep at the wheel war, dann schreit man nach dem Staat und will alle Einlagen gesichert haben. Ich glaube persönlich, dass das falsche Anreizsystem ist. Du weißt ja, ich bin gegen Staatsgläubigkeit. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn immer alle nur glauben, der Staat rettet das. Das führt dauerhaft zu falschen Anreizsystemen. Und ich hätte es besser gefunden, hätten die Einlagen der Silicon Valley Bank einen sogenannten Haircut bekommen. Das heißt, hätten die nur 90 Cent auf dem Dollar wieder bekommen. Also alle hätten 10% verloren. Das hätte keine Firma gefährdet, aber es hätte auch ein klares Signal gesetzt. Wenn ihr die Silicon Valley Bank, wenn ihr all eggs in one basket tut, wenn ihr die Silicon Valley Bank nutzt wie eure private Bad Bank, ja, dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Und wenn dann Leute wie so ein David Sachs, Gründer in den USA, jetzt wie Sie oder die Benchmark-Kollegen, wenn die auf einmal dann sagen, es müssen alle Einlagen gesichert sein, ja, also, du kannst nicht, also ich bin ja derjenige, der immer sagt, wir brauchen mehr Markt, wir brauchen weniger Staat, wir brauchen eine geringere Staatsquote, wir brauchen mehr Unternehmertum, wir brauchen mehr Eigenverantwortung. Dann kannst du aber auch nicht umgekehrt dann hingehen und auf einmal nach dem Staat rufen, um die Einlagen zu sichern. Und das, glaube ich, ist dauerhaft dann kein gesundes System. Und daher hätte ich halt diesen Haircut von 10% gefordert, weil ich halt glaube, dann muss man auch mal ein bisschen sozusagen Schmerzen mittragen.
Okay. Generell ist ja so, dass du sagst, irgendwie VCs, jetzt unabhängig auch von den amerikanischen VCs, sind irgendwie gefühlt in den letzten Monaten schon deutlich ärmer geworden, ne?
Ja, ich glaube, es gibt ja immer, wenn du so einen Fonds machst, gibt es immer diesen Net Asset Value, kurz NAV gesagt, wo man guckt, aha, ich habe hier die 10 Portfoliofirmen, die sind zum Schluss so und so bewertet worden. An jeder Portfoliofirma habe ich an der 15%, an der 10, an der 18. Und dann kann ich mir halt ausrechnen, was meine jeweiligen Anteile wert sind. Die summiere ich auf und dann habe ich sozusagen den Net Asset Value. Dann gucke ich, was habe ich dafür investiert. Und dann kann ich das Verhältnis bilden und sagen, hier, mein Net Asset Value ist das 1,7-fache, 2,3-fache, 3-fache gegenüber den Einlagen meiner Investoren. Und so ein VC bekommt ja eine Erfolgsbeteiligung, also einen sogenannten Carry, das ist der Anglizismus, von 20 bis vielleicht 25%. Und wenn man jetzt mal sagt, er verdreifacht das Geld, ja, für die Investoren und die Investoren haben ihm 200 Millionen gegeben, es werden daraus 600 Millionen, dann würde der VC vielleicht 400 Millionen sozusagen Wert stiften für die Investoren und würde von den 400 Millionen 20% abbekommen. Das wären 80 Millionen. Und wenn ich jetzt so mit VCs, die ich sehr gut kenne, spreche, sagen die mir, ja, boah, gibt schon viele VCs, die haben weiterhin in ihren Büchern die letzte Bewertung dieser Firmen. Und die letzte Bewertung, die ist entweder noch aus diesen Hype-Zeiten, also Ende Q4 21 und vielleicht noch Q1 letztes Jahr. Das heißt, die Bewertung ist noch nicht korrigiert für eine aktuelle Bewertung, oder aber die Bewertungen sind eigentlich nur noch da, weil die letzte Runde strukturiert war. Was heißt strukturiert für die Hörer? Ja, du hast es, Philipp hat jetzt OMR und ich sage jetzt irgendwie, ich investiere jetzt, keine Ahnung, 20 Millionen für 10%. Das würde bedeuten, dass OMR 180 Millionen Pre-Money hat, 200 Millionen Post-Money. So, und dann habe ich vielleicht eine einfache Liquiditätspräferenz, die angerechnet wird. Ja,
alles fiktive Zahlen, ne, übrigens.
Alles fiktive Zahlen, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und wie viel EBIT macht OMR dieses Jahr? Vielleicht können wir aus den fiktiven Zahlen reale machen.
Das weiß ich noch gar nicht so ganz genau. Müssen wir mal gucken, wie viele Tickets wir jetzt verkaufen können.
Muss ich mal den Podcast demnächst mit dem OMR-CFO machen, oder?
Ja, genau. Genau.
Also, was heißt eine strukturierte Runde? Ist zum Beispiel, wenn ich sage, ja, Philipp, ich zahle dir statt für 10% 20 Millionen, zahle ich dir für 10% 50 Millionen. Dann steigt die Bewertung von OMR auf 500 Millionen. Aber Philipp, ich möchte, dass ich eine sogenannte Mindestverzinsung bekomme von 20%. Das heißt, wenn die Firma nach 2 Jahren verkauft wird, vielleicht auch nur für 250 Millionen, dann bekomme ich über Liquiditätspräferenz nicht nur meine 50 Millionen wieder, sondern ich bekomme auch 10 Millionen pro Jahr extra, eventuell auch Zinseszinsen. Das heißt, ich bekomme von den 250 Millionen mindestens 70 Millionen wieder. Dann denken die Hörer, oi, ja, aber du hast doch nur irgendwie, du hast doch für 10% 50 gezahlt, jetzt wird die Firma verkauft für die Hälfte, dann müsstest du doch eigentlich nur 25 Mal wieder bekommen. Und das ist eine strukturierte Runde. Ich gebe mir eine Liquidationspräferenz, die ist die Norm, aber ich gebe mir additiv noch eine Verzinsung. Und dann ist die echte Bewertung vielleicht auf dem Papier 500 Millionen. Also aber nur auf dem Papier, aber in echt, wenn man es modelliert, ist die Bewertung geringer. Das ist ja das, was die N26-Kollegen gemacht haben. Also als da Coutu, ein amerikanischer Growth-Investor, investiert hat auf diese 8-Milliarden-Bewertung, da hat N26, um die Bewertung zu bekommen, um eine hohe Bewertung zu haben für Außenwirkung, Storyline, Narrativ, ESOP-Programme, Mitarbeiter-Hiring, hat N26 Coutu nach meinem Wissen 20% Verzinsung garantiert. Das Manager-Magazin schreibt jetzt sogar von 25%. Ja, und dann, wenn man das dann in den Büchern hat als VC, dann hat, denkt man vielleicht, in der Theorie ist N26 8 Milliarden wert. Ja, aber boah, das ist dann eher so, so ein bisschen wie, wenn du Influencer bist und mit Photoshop irgendwie 10 Kilo weniger wiegst, ja, so ist dann ungefähr die Bewertung von N26. Und das ist die Folge sozusagen einer strukturierten Bewertung. Und wenn ich jetzt mit VCs, die ich gut kenne, spreche, dann sagen die halt, oi, 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 ja, wenn man sich manche Portfolios von VCs anschaut und dann guckt, wo aktuell die Bewertungen echt sind, dann ist der Net Asset Value ist viel, viel geringer als in Wirklichkeit. Und deshalb sozusagen, ja, da waren halt viele VCs, die haben irgendwie in Q4 21, ja, da wurden schon irgendwie die Häuser in Kitzbühel für den Winter angeschaut, die Fincas auf Mallorca für den Sommer. Und dann wurde noch geguckt, ob man noch einen Drittwagen anschafft. Ja?
Aber jetzt gibt es neue Artikel. Das war ja eine Weile, war das so. Aber jetzt hier der Kollege Kaspar Schlenk, also kurzer Shoutout irgendwie an Finance Forward, der kam jetzt vor kurzem im Artikel um die Ecke. Da gab es ein Fintech, das ich gar nicht so genau kannte. Bonify hießen die. Und die wurden jetzt verkauft. Und da gab es dann aber für die Mitarbeiter gar nichts, sondern nur ein Grillfest.
Ja, also ich glaube, Bonify, gekauft von der Schufa. Ich glaube, die Bonify wollte mal sozusagen die Schufa sozusagen ersetzen. Ich glaube, sogar Index mal investiert. Nach meinem Verständnis knappe 20 Millionen reingeflossen. Gutes Team, aber war ein dickes Brett. Ist dann auch schwer, das zu etablieren. Ja, in den USA ist das ein größerer Markt. Da sind die Credit Scores noch viel mehr in der Allgemeinheit verankert. Lange Rede, kurzer Sinn, Bonify ist dann, gab es eine Bridge, die auch Teil der 20 Millionen war. Ja, und dann ist Bonify verkauft worden, wie gesagt, an die Schufa. Da sind nach Hörensagen maximal 20 Millionen geflossen. Ja, ist immer noch die Frage, ob es da davon auch ein Teil Earnout ist. Und ja, die sogenannte Priorität, die VCs haben, die war halt mindestens genauso groß wie der Kaufpreis. Und deshalb ist natürlich dann nichts übrig geblieben. Das heißt, nicht jeder Exit, gerade die Exits in diesen kleinen Bereichen, wo dann im Vergleich viel Geld in die Firmen reingeflossen sind, da ist dann halt nichts, da bleibt nichts übrig für die Shareholder der sogenannten Common Shares, also die Aktionäre, die dann keine Vorzugsanteile haben, oder die Gesellschafter, die keine Vorzugsanteile haben, für die bleibt dann nichts übrig. Und das ist dann natürlich, das ist dann die bittere Wahrheit. Ich glaube, bei Bonify, ich habe mich halt gewundert über zwei Dinge. Zum einen, normalerweise guckst du ja, wenn du einen Käufer hast, der eine Firma kauft, sagst du halt hier, das sind die 5 bis 10 Care-Mitarbeiter, den müssen wir jetzt im Rahmen des Exits so eine Art Retention-Bonus geben, damit die noch 2, 3 Jahre dabei bleiben. Und das machst du meistens und sagst dann halt, vielleicht zahlt der ESOP nicht aus, aber ihr bekommt halt so eine Art von Bonus. Und das ist eigentlich Standard. Und deshalb bei Bonify, ich weiß es nicht, ob es das gab. Nach meinem Verständnis hat zumindest der Gründer im Endeffekt da im Rahmen des Exits schon profitiert, weil natürlich der Käufer will, dass der Gründer länger an Bord bleibt. Und das Zweite, was mich gewundert hat, also neben dessen, dass man das nicht mit Retention Boni gelöst hat, war halt diese Kommunikation. Da gab es scheinbar eine interne E-Mail, wo dann den Leuten so ein Grillfest im Sommer versprochen worden ist. Und ja, das ist natürlich, also kommunikativ ist das auf jeden Fall suboptimal.
Das, kein Geld, aber ein Grillfest, ja.
Ja, das ich glaube, du hast ja gerade darüber gesprochen, was ein Teil des OMR-Erfolges ausmacht, ist halt auch die Leute mitzunehmen, mit den Leuten auf Augenhöhe zu reden, niemanden sozusagen, sozusagen zurückzulassen, indem du gesagt hast, hier beim Black Friday oder bei der Black Week, dass ihr das halt sehr stark diskontiert, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, auch dieses Jahr wieder günstig zum Festival zu kommen. Und ich glaube, da hat Bonify in dem Fall kein glückliches Händchen bewiesen. Das hat ja auch resultiert, glaube ich, Finance Forward hat berichtet, die Gründerszene hat berichtet. Ja, also daher, ich hätte das anders strukturiert als Schufa und ich hätte es als Team anders kommuniziert. Aber ja, die bittere Wahrheit ist es, bei solchen Exits, da bleibt dann nichts übrig. Punkt. Also, da wird es auch dieses Jahr noch mehrere solche Exits geben. Das sind dann teilweise auch, lebenslaufschonende Exits. Ja, wo man sagt, jetzt verkauft die Firma lieber, als dass sie liquidiert werden muss und abgewickelt werden muss.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest in den Shownotes verlinkt oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival. Zurück zum Podcast. Eine andere Sache, wo du eine ganz interessante Perspektive drauf hast, habe ich zuletzt so gedacht, ist irgendwie diese ganzen Entlassungswellen bei Meta oder bei Amazon und so. Da denkt man ja erstmal, das ist negativ, dass da jetzt so viele Leute ihren Job verlieren. Auch das ist ein bisschen Zeichen einer Krise, zumindest in Teilen. Ich meine, die hatten ja auch vorher sehr viele Leute eingestellt und ich bin da selber auch irgendwie gar nicht so sicher, ob das diese Entlassungswellen so problematisch sind, weil wir das sind ja so viele auch jetzt erstmal zugeholt worden. Aber du hast noch einen ganz anderen Blick drauf.
Ja, ich habe einen doppelten Blick drauf, einen dreifachen Blick drauf. Also zum einen, es ist ja den GAFA plus Microsoft, ich sag mal jetzt GAFAM, ist ja auch immer vorgeworfen worden, dass die alle Mitarbeiter aufgesogen hätten und dass dann das Talent für die anderen Firmen gar nicht verfügbar war. Und es ist schon immer die Frage, volkswirtschaftlich, ob es gut ist, wenn 4, 5 große Tech-Firmen das gesamte Talent auf sich bündeln. Ja, ich glaube, es ist nicht gut. Es hat sich auch gezeigt, dass diese Entlassungswellen überhaupt keinen negativen Einfluss auf die Beschäftigung hatten. Das heißt, die Leute haben auch neue Jobs gefunden. Ist immer die Frage, ist mir transparent, dass immer, wenn man gehen muss und einen neuen Job finden muss, dass es für die betroffene Person natürlich emotional sehr belastend ist. Aber es wird weiterhin eingestellt in den USA und auch in Deutschland, ja. Mit Maschinensucher, ja.
Wenn da Leute,
ja. Für uns im Endeffekt, du denkst ja dann teilweise, da werden dann in Berlin teilweise auch, ja, machen Firmen halt zu oder reduzieren ihre Belegschaft und es sind ja teilweise Top-Talente darunter. Ja, also manche Firmen machen ja ein Mega-Hiring, aber haben dann halt zu viele Leute angestellt, aber dann gehen halt Top-Leute. Aber die Leute finden auch in Berlin direkt wieder eine neue Herausforderung. Das heißt, leider für mich, obwohl wir, glaube ich, in Essen schon der Top-Arbeitgeber sind und das wissen wir ja beide, Essen viel besser als der Ruf ist, ja, die Leute ziehen jetzt nicht von Berlin nach Essen um aktuell, weil auch in Berlin es weiterhin genügend Firmen gibt, die diese Top-Talente halt suchen und auch direkt anstellen. Und so ist das auch im Valley. Ja, gibt es weiterhin genügend Möglichkeiten. Und es ist für die Volkswirtschaft gut, wenn das Talent in die Breite geht, wenn die selbst Firmen gründen, wenn die anderen Firmen helfen, groß zu werden. Und das ist so ein bisschen meine Makroperspektive. Und ich finde es halt nur spannend, wir hatten darüber ja auch schon mal im Podcast gesprochen, ich halte nichts von der Salami-Taktik. Also ich halte nichts von Welle 1, Welle 2, Welle 3, Welle 4. Ich glaube, man muss einmal einen großen Cut machen. Ich glaube, der Christian Reber, Gründer von 6 Wunderkinder, der jetzt Pitch macht, einen Powerpoint-Konkurrent, der hat halt gesagt, hier, wir haben potenziell ein paar Leute zu viel angestellt, Finanzierungsrunden werden schwieriger. Wir müssen on the runway. Also man sagt halt, wie viel Geld habe ich auf dem Bankkonto? Wie viel Geld verbrenne ich davon pro Monat, meine Burn? Und dann das Verhältnis, also die Anzahl der Monate, ist meine Runway. Und in kritischen Phasen brauche ich als Firma halt eine lange Runway. Und der hat gesagt, wir müssen on the runway verlängern. Wir müssen gucken, dass wir unseren Vertrieb optimieren. Und hat dann gesagt, wir machen eine Entlassungswelle, dann schneiden wir lieber direkt 30-40% weg und können dann allen anderen versichern, das war's und mit dem Team geben wir jetzt wieder Vollgas. Wenn du aber stattdessen 3-4 mal 10% wegschneidest, hast du in deiner Organisation extrem viel Unsicherheit. Die Organisation beschäftigt sich dann nur mit sich selbst und deshalb war ich überrascht, dass eigentlich so smarte Firmen, also ich glaube zwar nicht an das Metaverse, aber so ein Mark Zuckerberg ist ja eigentlich schon hochintelligent und das Gleiche gilt natürlich auch für das Management von Amazon, dass die jetzt jeweils diese zweiten Entlassungswellen machen. Das finde ich spannend. Sicherlich haben beide Firmen Meta noch mehr als Amazon in der Boomphase sozusagen zu viele Leute angestellt, zu wenig automatisiert. Aber dennoch, dass die jetzt mehrere Entlassungswellen machen, das hat mich überrascht.
Bei Maschinensucher dementsprechend noch nicht mal die erste Entlassungswelle.
Nee, wir sind ja letztendlich, also zum einen, wir profitieren aktuell so im gewissen Rahmen von der Krise. Warum? Letztendlich sind wir ja ein Marketingkanal, ein Vertriebskanal für Händler von sofort verfügbaren Maschinen. Wenn diese Händler Probleme haben, an ihre Bestandskunden zu verkaufen, dann müssen sie mehr Neukunden gewinnen. Und wir sind in Europa letztendlich der entscheidende Kanal, Neukunden zu gewinnen. Das heißt, du hast als Maschinenhändler, hast du jetzt vielleicht irgendwie 3, 4 größere, teure Maschinen auf einmal in der Halle stehen, du hattest eigentlich geplant, die an Bestandskunden zu verkaufen. Der Bestandskunde sagt, Unsicherheit über Energiepreise, potenziell Fachkräftemangel, Nachfrage ist ein Thema, weil Endkunden weniger kaufen. Ich erweitere aktuell nicht meine Produktionsstraße. Und dann musst du einen anderen Käufer finden. Und da können wir diesen Händlern halt sehr gut helfen. Und Punkt zwei, es war ja 2-3 Jahre lang durch die Lieferketten Herausforderungen, gab es unglaublichen Gegenwind, was das Angebot in dem Markt anging. Das heißt, es gab keine Wohnmobile, die über Truckspot 24 verkauft werden. Es gab keine Holzbearbeitungsmaschinen, weil jeder Küchenbauer, jeder Gartenhäuschenbauer, jeder, der Spitzböden ausgebaut hat, hatte so viel Nachfrage, er brauchte mehr Maschinen. Und jetzt ist das sozusagen, das löst sich alles wieder auf und damit drängt Angebot in den Markt. Und das natürlich für einen Marktführer wie uns optimal, weil wir der erste Anlaufpunkt sind für das Angebot. Das heißt, das sind sozusagen jetzt diese beiden Effekte. Der Gründer von Maschinensucher, der Thorsten Muschler, sagt, Sven, wir haben noch keinen Rückenwind, aber wir haben zumindest keinen Gegenwind mehr. Das heißt, wir sind da ja auch, habe ich auch mal zu dir gesagt, die Corona-Krise und auch natürlich die Ukraine-Thematik für uns waren dann schon netto negativ. Man kann sagen, der Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise mittelfristig positiv, aber kurzfristig halt hat das halt zu weniger Angebot geführt. Und jetzt merken wir halt, dass sich das dreht und damit, wenn man so will, profitieren wir in Anführungsstrichen von der Krise und, glaube ich, wachsen dieses Jahr. Ich glaube, geplant war so ein Wachstum von knappen 30% organisch und ich glaube, es läuft auf knappe 40% hinaus. Also daher sind wir da aktuell sehr, sehr gut aufgestellt und suchen daher sozusagen...
Man darf auch noch verraten, dass du die zusätzlichen Mittel direkt auch wieder reinvestierst, in dem Falle in natürlich, wie sollte es anders sein, Sport.
Ja, korrekt. Wir beide wollten ja zusammen nach Tokio fahren, zu den Olympischen Spielen und da waren wir schon Sponsor des deutschen Olympiateams. War ja auch alles geplant, die Reise war dann auch teilweise wieder neu geplant und ist ja dann erst verschoben worden und dann ist es ja für externe letztendlich konnten dann auch nicht hinfahren. Und jetzt haben wir die Partnerschaft, die bisher galt für Tokio und Peking, also die Winterspiele, haben wir jetzt verlängert. Und die geht jetzt bis Februar 2022, sind wir Partner da vom Deutschen Olympischen Sportbund und haben auch wieder eine eigene Mannschaft in Paris bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr. Sind die Sommerspiele in Paris. Ja, und das war eine Partnerschaft, die hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man da auf die Webseite guckt, was da für Firmen drauf sind, ja, ob das jetzt Lufthansa ist, die Sparkasse. Also ich bin da auch jedes Mal, wenn ich da drauf surfe und gucke mir an, mit wem ich da jetzt gemeinsam das die deutsche Olympiateam-Sponsor. Ja, du weißt ja, ich bin da immer, bei mir ist die Gefahr des neigungsorientierten Marketings schon ein bisschen ausgeprägt. Und da bin ich natürlich ganz stolz, dass wir da jetzt auch Paris machen und vielleicht klappt es ja auch noch, dass wir es nochmal verlängern. Die nächsten Olympischen Winterspiele sind in Mailand. Also daher auch in der Nähe. Und ich hoffe ja auch, dann nächstes Jahr mit dir nach Paris zu fahren, Philipp.
Ja, also ich bin verfügbar. Wenn du da jetzt über die Partnerschaft so ein paar Tickets bekämst, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ne?
Ja, also daher gibt auch, glaube ich, ganz spannende Geschichte. Es gibt da in Paris neben Roland Garros gibt es zwei Stadien. Roland Garros ist ja die Tennisanlage, nämlich das Fußballstadion von PSG. Und ein Rugby-Stadion. Und das Rugby-Stadion gehört einem deutschen Unternehmer, dem Herrn Wild. Ja, manchen Hörern vielleicht auch als Eigentümer Capri-Sonne. Das hat man, trinken meine Kinder immer, ist glaube ich nicht gesund, aber trinken meine Kinder ab und zu ganz gerne. Und dem gehört dieses Rugby-Stadion. Der ist ganz großer Förderer auch des Rugby-Sports in Deutschland. Und das Deutsche Haus, das ist immer diese, wo dann sozusagen das deutsche Team sich immer abends trifft mit den Sponsoren und den Gästen. Das ist dieses Jahr in diesem Rugby-Stadion. Also nicht dieses Jahr, nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen natürlich. Also daher gucken wir mal, ob wir es hinbekommen. Ich hoffe mal.
Wäre auch ein geiler Podcast-Gast. Also der Herr Wild, Capri-Sonne, die Story, das wäre für einen Podcast auch super.
Ja, ich glaube, ich habe vor kurzem mal gelesen, der hat ja auch diese Yacht, die da irgendwo reingefahren ist. Also der kann auf jeden Fall, glaube ich, gute Geschichten erzählen, ja. Dementsprechend, aber nochmal, du hast mich jetzt wieder abgelenkt. Ich wollte nämlich gerade wieder zu meinem üblichen Werbespot für Maschinensucher kommen und sagen, dass ich natürlich weiterhin gute Mitarbeiter suche. Also daher, wir suchen jetzt noch mehr gute Mitarbeiter, weil wir noch stärker wachsen als erwartet. Also wer bei einem europäischen Marktführer, bei einer echten Plattformfirma, unter Top-Bedingungen. Ja, ich sage immer, Englischlehrer, Personal Trainer, Koch, Luftfilteranlagen, Klimaanlagen, natürlich 3 Bildschirme, höhenverstellbare Schreibtische, Firmen-Events und Co. arbeiten will, ja, und sagt im Endeffekt, er will nicht nach Hamburg ziehen, um für OMR zu arbeiten, sondern er will in Essen für Maschinensuche arbeiten. Bitte, 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 bewirbt euch.
Macht denn ja. nicht die AI das alles überflüssig demnächst? Brauchst du überhaupt noch so viele Leute? Ist denn, wie ist denn da eigentlich dein Blick? Ist nicht AI irgendwie bei euch auch gerade ein Thema oder generell wird das unseren Arbeitsmarkt so verändern?
Ich glaube schon, dass AI wird es erlauben, manche Dinge effizienter zu machen und manche Dinge zu automatisieren. Wir stellen uns die Frage, können wir mit AI unseren Support verbessern? Wir stellen uns die Frage, können wir Arbeitsschritte bei der Suchmaschinenoptimierung automatisieren? Wir nutzen natürlich auch Anbieter, wo wir uns fragen, werden die zukünftig AI einsetzen, damit die Tools von denen noch besser werden? Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Fall. Also ich glaube schon, dass man als Firma mit AI effizienter wird. Das heißt, die Mitarbeiter sollten pro Kopf produktiver werden. Ich glaube, es ist auch dringend notwendig, denn, ja, das darf man nicht vergessen, zum einen, die Alterspyramide ist ein Thema. Das heißt, wir haben wahrscheinlich zukünftig einen sogenannten Arbeitermangel. Und um dann unseren Wohlstand zu halten, müssen die, die arbeiten, produktiver werden. Und das ist ja das große Paradox der letzten 12 bis 15 Monate. Wir reden ja teilweise über Rezession oder dass wir nur knapp der Rezession entkommen sind. Rezession immer 2 Quartale in Folge mit negativem Wirtschaftswachstum, inflationsbereinigt. Und das ist total spannend. Und das hat die ja viele Volkswirte vor ein Rätsel gestellt, weil eigentlich erwartet wird, dass durch Technologie die Produktivität steigt. Ja, und wenn wir dann Vollbeschäftigung haben, die wir letztendlich in den größten Märkten haben, müssten wir eigentlich Produktivitätswachstum haben durch die Technologie. Und in der Kombination aus Vollbeschäftigung und Produktivitätswachstum müsste eigentlich Wirtschaftswachstum entstehen. Das ist aktuell in Frage gestellt. Und die Vollbeschäftigung, wenn man sich das in den USA anguckt oder auch in Japan, in Deutschland ist natürlich die natürliche Rate der Arbeitslosigkeit durch einen inflexiblen Arbeitsmarkt viel zu hoch. Das ist ein Problem, was wir für die Zukunft haben. Wir können uns meines Erachtens zukünftig keine so hohe natürliche Arbeitslosigkeit leisten, wenn wir zeitgleich einen Arbeitermangel haben. Aber das jetzt sagen die Volkswirte, die Produktivität ist halt nicht gestiegen. Und das ist dieses Paradox oder dieses Rätsel. Und jetzt gibt es ja Aussagen von dem Mark Benioff, dem Salesforce-CEO und Gründer, und auch von Mark Zuckerberg, die sagen, die Mitarbeiter, die wir remote angestellt haben oder in der Phase, wo wir primär Remote Work gemacht haben, die sind nicht so produktiv wie die Mitarbeiter, die vorher im Office angefangen haben. Der Mark Benioff hat ja fast ein Eigentor geschossen, weil er halt primär Tools wie Slack und Co. verkauft, die für Remote und Homeoffice ja wie gemacht zu sein scheinen. Und das zeigt dir halt, dass diese Fragestellung, ob Remote Work für alle Firmen wie gut geeignet ist, das war jetzt zu Anfang immer so die These von allen, die scheint sich nicht komplett zu bestätigen, wenn man sich das die Produktivitätszahlen anschaut. Und ja, und daher kann ich jetzt wieder sagen, wir bieten Top-Bedingungen, aber als Maschinensucher haben wir immer gesagt, als stark wachsende Firma arbeiten wir im Office, damit wir die Leute besser einarbeiten können, damit wir die Leute prägen können, damit die unsere Kultur aufnehmen. Ich glaube, Innovation entsteht am Kaffeeautomaten. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen, die wir haben im Sinne von Klimaanlagen, Luftfilteranlagen, höhenverstellbare Schreibtische, sehr große Schreibtische, 3 Bildschirme, wir haben irgendwie Breitband in unser Office legen lassen für eine sehr schnelle Konnektivität. Das kommt noch hinzu, ja, dass ich halt glaube, dass ein sehr, sehr guter Arbeitsplatz auch die Produktivität fördert. Also daher ist das unsere These. Ich bin also daher nicht so überrascht, dass viele Firmen feststellen müssen, dass die Produktivität im Homeoffice nicht immer optimal ist.
Aber glaubst du generell auf die der, also gesamte Gesellschaft bezogen, dass AI jetzt netto positiv sein wird oder auch kurzfristig, sagen wir in den nächsten, mittelfristig, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren viel verändern wird? Jetzt unabhängig von sozusagen Produktivitätssprüngen bei Tools oder ähnlichem?
Also ich glaube, dass Hype ja meistens immer größer ist als das, was dann kurzfristig kommt. Aber ich glaube schon, dass AI ein Megatrend ist und dafür sorgen wird, dass die Produktivität hoffentlich dann wieder steigt. Denn nur so werden wir teilweise den Wohlstand, an den wir uns gewöhnt haben, halten können. Das erstmal sehr stark bezogen auf Produktivität. Natürlich ist immer die Frage, welche Gefahr geht von AI aus? Ja, da können dann Anrufe manipuliert werden, wo sich jemand anhört, als wäre er Philipp Westermeier, aber er ist gar nicht Philipp Westermeier. Da können Fotos kreiert werden, wo dann vielleicht irgendwie ein Foto ist von Philipp Westermeier und Sylvie Mais, aber vielleicht war das gar nicht Philipp Westermeier. Das sind dann die Gefahren, und das kann man natürlich noch viel weiter spinnen, ja. Kann AI irgendwie auch sozusagen zum Hacken von relevanten Systemen eingesetzt werden? Also AI hat nicht nur positive Seiten, sondern hat auch relevante Schattenseiten. Und von AI gehen relevante Gefahren aus. Das heißt, wir reden jetzt erstmal von den Upsides. Wir werden auch davon reden, dass wir dann Cybersecurity und generell IT-Sicherheit nochmal relevanter werden, weil AI eine weitere Bedrohung darstellt. Das heißt, die Regulierung von AI ist sicherlich ein Thema, über das in den nächsten Jahren geredet werden muss. Und im Kleineren ist es ja schon geführt worden, die Chat-GPT-Thematik. Was heißt das eigentlich für Hausarbeiten, Seminararbeiten, Bachelorarbeiten und Masterarbeiten? Ja, also wie kann noch kontrolliert werden, welche Leistung sozusagen die eigene ist und welche ist halt von AI kreiert worden? Das sind Fragen, ja, darüber zerbrechen sich ja auch viele sehr, sehr schlaue Leute aktuell den Kopf. Und im besten Falle sind wir in der Lage, über AI relevant die Produktivität von allen Leuten zu steigern. Das kann ja auch der Haustechniker sein, der eine Frage hat und dann einfach die AI fragt, was muss ich jetzt hier in der Maschine machen? Das heißt, das kann auf diverse Berufe übergreifen und kann diverse Berufe produktiver machen. Es kann auch sein, dass teilweise ich in der Lage bin, als Hausbesitzer, Mieter, selbst etwas zu reparieren, weil ich einen AI-Assistenten habe, der mir das visuell extrem gut erklärt. Und dann muss nicht extra ein Handwerker eine halbe Stunde zu mir fahren, eine halbe Stunde zurückfahren. Das kann dann auch die Umwelt entlasten. Das heißt, es gibt unglaublich viele mittelbare und unmittelbare Vorteile von AI, aber es gibt auch die Risiken. Und wenn wir als Gesellschaft es schaffen, die Risiken zu managen und die Vorteile mitzunehmen, wird das für uns alle relevant Wohlstand kreieren. Also daher hoffe ich mal, dass es gelingt, die Schattenseiten zu managen. Und dann ist das für mich eher ein sehr, sehr positiver Treiber.
Okay. Ja, ist doch ein sehr positives, sehr optimistisches Schlusswort. Also insofern good times in Essen und Düsseldorf. Maschinensucher wächst. Svens Weltsicht trotz aller AI und auch sonstigen Bedrohungen oder Herausforderungen scheint ja gerade aktuell zumindest mal intakt zu sein oder zumindest ganz positiv zu sein.
Ich glaube, man muss jetzt schon fairerweise sagen, dass ich weiterhin leider, ich sehe halt kaum eine Lösung für den Ukraine-Krieg. Das belastet mich schon. Ich glaube, es ist natürlich irgendwie schrecklich, was da vor Ort passiert. Und das ist schon nochmal ein Thema, wenn du aktuell mit VCs redest und die sind im Fundraising und die wollen auch Geld von amerikanischen Investoren, also amerikanischen Limited Partners, LP ist ja immer der Ausdruck, aufnehmen. Dann hören die oftmals, ja, nee, Europa ist ja Kriegsgebiet, da wollen sie nicht investieren. Ja, das ist der Blick von außen auf Europa. Ja, also sprich, man darf ja nicht vergessen, ja, das ist ja gar nicht so weit weg. Wir haben uns daran jetzt so ein bisschen gewöhnt. Ja, also es ist jetzt in 13 Monaten ist es her, der Kriegsbeginn. Aber da ist Krieg. Und zwar in Europa, in unserer Nähe. Und zum Schluss ist, glaube ich, die Berechenbarkeit von Herrn Putin, ja, die ist nicht gegeben. Und das darf man nicht vergessen. Und wir haben weiterhin auch eine Inflationsthematik. Ja, siehe jetzt auch ein bisschen so als konsequent von der Inflation jetzt ja der Streik am Montag. Ja, man kann fast von einem Generalstreik sprechen. Ja, ich will keinem das Streikrecht sozusagen absprechen, aber so ein Generalstreik, ich sag mal, die Corona-Krise war sehr teuer für den Staat. Die Konsequenzen des Ukraine-Krieges sind sehr, sehr teuer, wenn ich es wirtschaftlich betiteln will. Das menschliche Leiden ist noch größer. Wir haben jetzt die Inflation. Die Inflation wird dazu führen, dass die Staaten ihre Schulden natürlich zu viel höheren Kosten refinanzieren müssen, was etwaig wieder die Staatshaushalte durcheinander bringt. Also daher, ja, ich glaube, dass AI helfen kann, Wohlstand zu sichern. Aber wir stehen weiterhin vor relevanten Herausforderungen und auch von einem schweren menschlichen Schicksalen in der Ukraine. Ich glaube ja persönlich, dass in der Ukraine ja schon ein bisschen die Freiheit von Europa verteidigt wird. Und bin immer wieder überrascht, wenn ich da manche Meinung höre, die da irgendwie, die ich eher als Putin-freundlich einschätzen würde. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also daher kann ich da schon differenzieren. Ich habe ja auch bewusst gesagt, die Machine Seeker Group mit ihren Marken, wir haben ja auch noch Gebrauchtmaschinen.de übernommen von der Vogel Communications Group, also haben den, machen es unseren Inserenten noch einfacher. Die können jetzt bei uns ein Konto anlegen und die Inserate werden veröffentlicht auf Werkzeugen, Used Machines, Gebrauchtmaschinen, Maschinensucher, Machine Seeker. Also da, wir profitieren auch davon, dass wir die beste Lösung anbieten. Aber generell, ja, man sieht ja auch, diese Zinskurve hat ja auch im Endeffekt auch bei anderen Banken nicht ganz so zu den katastrophalen Konsequenzen geführt wie bei der Silicon Valley Bank. Aber ist ja durchaus auch Herausforderung, wenn so eine Zinskurve sich sehr schnell so ändert. Und da haben wir noch nicht alle Konsequenzen gesehen. Also daher, ja, ich glaube, man muss als Unternehmer Optimist sein und man sollte als Mensch Optimist sein und man muss gucken, was sind die Möglichkeiten durch Technologie? Du kennst ja auch meine Meinung. Ich glaube auch, wir sollten die Herausforderungen des Klimawandels technologisch lösen und nicht durch Verbote. Wir sollten Anreize setzen, dass da positive Lösungen gefunden werden. Ja, du hast ja auch mich immer gehört. Ich bin für Micromiler. Ich bin dafür, Atomkraft neu zu denken. Ich bin extrem schockiert, dass sich die FDP nicht durchsetzen konnte, dass unsere Meiler weiterlaufen. Ja, ich hätte ja auch noch Meiler reaktiviert. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir als Land genügend Angebot schaffen im Energiesegment. Und das führt zu geringeren Preisen und sichert uns als Industriestandort. Das ist auch extrem wichtig. Leute denken immer, ja, wenn du in Berlin-Mitte sozusagen Cappuccino trinkst, man braucht keinen Industriestandort. Aber woher soll denn unser Wohlstand kommen? Unser Wohlstand kommt entweder aus Rohstoffen, die wir in unserem Land hier nicht fördern wollen, ja, Punkt. Oder sie kommt halt aus einer Wissensgesellschaft, aber du musst halt auch das Wissen im gewissen Rahmen anwenden. Wenn du selbst keine Maschinen mehr anwendest, wie willst du Maschinen exportieren? Also das sind alles solche Themen, wo ich weiterhin sehr skeptisch bin. Also daher, ja, ich freue mich aktuell, dass wir da bei Maschinensucher diesen Rückenwind haben und meines Erachtens, wir haben das beste Team im Markt, was sehr, sehr gut exekutiert, davon profitieren wir jetzt. Ja, ich sehe AI eher positiv, aber generell, auch wenn ich versuche, Optimist zu sein, da gibt es schon viele große Herausforderungen. Und daher, ich freue mich sehr, dass das OMR-Festival wieder aller Voraussicht nach wieder so ein Mega-Erfolg wird. Aber ich glaube auch da, das ist schon sehr stark der Leistung deines Teams und deiner strategischen Entscheidung, Philipp, geschuldet. Dass ihr da wieder irgendwie restlos ausverkauft sein werdet. Das ist top, top, top. Aber man darf nicht vergessen, es gibt da andere Branchen und natürlich auch andere Firmen, die teilweise auch nicht so gut gemanagt sind, die anders dastehen als jetzt Maschinensucher oder OMR.
Gut, dann nehmen wir das mal als trotzdem, was soll ich sagen, positives Schlusswort zumindest oder als Schlusswort, als neutrales Schlusswort, als gebremstes, als Otto Rehhage, so kontrollierte Offensive. Ich stimme dir bei ganz vielen Sachen dazu, also muss man einfach dankbar sein für die Situation, in der man selber ist. Ich glaube, nichts ist da auch irgendwie selbstverständlich gerade. Jedenfalls danke dir. mal eine richtig große Packung. Q1 Stammgast-Podcast. Und natürlich vorab auch schon mal für deine Zusage, im Mai mit dabei zu sein. Wir sprechen uns vielleicht nochmal vorher oder zumindest dann irgendwie im Q2 zur großen OMR-Recap.
Ja, ich sag mal, wir können dann Ende Q2 OMR-Recap und Tuchel-Recap machen.
Ganz genau.
Alles also, klar. Dann kannst du Oliver, also entweder kannst du Oliver Kahn im nächsten Podcast sagen, Herr Kahn, Champions League-Sieger, Meister, Pokalsieger, ein brillanter Move von Ihnen, Herrn Tuchel zu nehmen. Und du sagst, Herr Kahn, gegen City ausgeschieden, gegen Dortmund verloren, bereuen Sie die Entscheidung. Guck, also daher, ich glaube, jetzt gucken
Sie alle krass, an. Es wäre schon krass, wenn Thomas Tuchel das ist ja jetzt wieder die Champions League gewinnt. Also mit Chelsea war das ja auch schon so, er kam dahin, das Jahr war, glaube ich, schon angebrochen und er hat am Ende die Champions League gewonnen. Und wenn das jetzt wieder genauso wäre, Wahnsinn, ne?
Ich muss sagen, mit Chelsea war es eine grandiose Leistung, weil Chelsea zu dem Zeitpunkt bei Weitem nicht so gut dastand wie Bayern jetzt. Also daher muss man ganz klar sagen, der Herr Nagelsmann hat alle 8 Spiele in der Champions League gewonnen. Davon 2 gegen Barcelona, klarer Tabellenführer in Spanien, 2 gegen Inter, jetzt auch im Viertelfinale der Champions League und 2 gegen PSG mit Mbappé, Messi und Co. Also daher, jetzt egal, was man jetzt von Herrn Nagelsmann hält, die Leistung in der bisherigen Champions League-Saison war 1A mit Sahne. Punkt. Und daher, ja, schauen wir mal. Dran. Angefangen, mit dem FCB aufgehört. Und das passt ja auch, weil der FCB Partner vom OMR-Festival ist. Also daher, ja, ist klar. Philipp, vielen Dank. Noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Hau rein. Ciao, ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.